Ah, super. Auf geht's zum Pentacast Nummer 12. Heute im Studio ist Dodo und Sebastian Erler.
Hallo.
Und ich bin Klops und wir wollen uns heute unterhalten über das interessante Thema Blender. Blender ist ja eigentlich ein Thema, was eher die optischen Organe hier bei uns anspricht. Das kann man vielleicht ein bisschen schwierig einfach nur mit den Stimmen rüberbringen, aber wir probieren das heute einfach mal, oder?
Ja, genau. Ich denke, das schaffen wir schon.
Genau. Vielleicht erzähle ich mal, warum ich hier den Sebastian eingeladen habe. Also ich habe persönlich überhaupt keine Ahnung von Blender und ganzen gestalterischen Maßnahmen, die man so am Computer machen kann. Ich kann ein bisschen mit GIMP und Photoshop klicken, aber alles, was darüber hinausgeht, kann ich schon gar nicht mehr. Und da habe ich mich einfach mal ein bisschen kundig gemacht, wer hier aus Dresden, mit Blender umgehen kann oder wer da ein bisschen präsent ist. Und die präsenteste Person hier aus Dresden habe ich dann irgendwie ergoogelt. Das ist Sebastian. Na, schön, dass du hier bist.
Danke, ob ich der Präsenteste bin, ist vielleicht fraglich, aber...
Ne, schon der Präsenteste. Also ich habe dich relativ schnell gefunden und auch mit E-Mail lokalisieren können, um...
Ja, genau. Ja, wie wir schon festgestellt haben, ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig in Dresden mit einer Blender-Community. Es gibt es nicht so sehr viel, würde ich sagen. Aber vielleicht ergibt sich's noch.
Genau, wobei du mir im Vorgespräch erzählt hast, also wir haben heute auch ein bisschen Popcorn dabei, ein bisschen lockeres Dings. Ich habe heute auch meine Space Invaders Unterhose an, damit es eine besonders gute, gelungene Sendung wird.
Oh yeah.
Wir hatten ja im Vorgespräch, hast du mir erzählt, die Blender-Community an sich ist allerdings ganz schön stark. Kannst du das vielleicht nochmal wiederholen, warum das so war? Ich hatte mir jetzt nicht
ganz genau. Mal. Also ich beschäftige mich so seit 2 Jahren jetzt mit Blender. Also mir fehlt da vielleicht auch so ein bisschen der Vergleich zu den anderen Communities. Aber das, was man immer wieder hört, ist, dass die Blender-User sehr verbunden sind mit ihrer Software, was sicherlich ganz typisch für ein Open-Source-Projekt ist, dass die Leute einfach viel mit einbringen in die Community, sich gegenseitig helfen, auch selber versuchen, was zu geben, zum Beispiel Tutorials zu schreiben oder sich an Wiki-Projekten zu beteiligen etc.
Jetzt gerade auch im Anwenderbereich, also nicht nur im Entwicklerbereich.
Genau, oder? Genau. Ja, auch die Anwender. Also zum Beispiel gibt es ein deutsches Wiki-Projekt, was sehr gut ist, also die wahrscheinlich beste deutsche Quelle, wenn man in der Wikipedia Blender eingibt und sich den Artikel über die Software anschaut, dann ist unten ein Bereich Weblinks und da findet man auch das deutsche, es ist ein Wikibook und die deutsche Blender-Dokumentation sozusagen und das ist sehr empfehlenswert.
Da habe ich mich auch schon mal ein bisschen durchgeklickt, da kommt man tatsächlich auch als Anfänger gut mit zurande. Aber du hast mir da auch irgendwie so eine Story erzählt, dass Blender erst wohl ein kommerzielles Produkt war. Und ja, dann sind die irgendwie pleite gegangen oder jetzt kannst du das nochmal irgendwie
ein bisschen... Ja, genau. Ich habe mir mal so ein paar Notizen noch dazu gemacht. Also das hat so angefangen, dass Blender ursprünglich eine Inhouse-Software war, eines niederländischen Animationsstudios. Die nannten sich Neo Geo. Und man hat dann festgestellt, dass es vielleicht mehr verspricht, sich weniger auf die Produktion von 3D-Filmen und so weiter zu konzentrieren, als auf die Software. Man hat dann, also der Hauptentwickler, der Ton Rosendahl, ein Niederländer, der hatte 1998 die Firma Not a Number gegründet. Und die ist dann, also die hat das Blender eben gepflegt und so weiter, die Entwicklung. Und die ist dann, ja leider, oder vielleicht könnte man auch mittlerweile sagen, glücklicherweise pleite gegangen. Und dann gab es ein recht interessantes Phänomen, nämlich, dass die Rechte an Blender eigentlich bei den Gläubigern lag, also bei den Banken und so weiter, bei denen die Firma Not a Number noch Schulden hatte. Und dann hat man sich entschieden, oder die Gläubiger haben sich entschieden, die Software rauszugeben, also zu öffnen, wenn 100.000 Euro aufgetrieben werden. Und das ist innerhalb von, ich glaube, 7 Wochen passiert, im Jahr 2002 war das. Und seitdem ist Blender Open Source und wird stetig weiterentwickelt. Und
aber denn war das ja irgendwie so, dass die Software vorher... auch schon Open Source war oder woher kommt die Community?
Genau. Also die Software war proprietär, also nicht Open Source, aber es war kostenlos, soweit ich weiß. Also damals habe ich mich auch noch nicht damit beschäftigt, aber und von daher gab es schon damals eine große Blender-Community. Aber gerade seit 2002, seitdem es Open Source ist, geht auch die Entwicklung richtig voran und ja, momentan ist man auch dabei, seit 2007 besser gesagt, Blender nochmal von Grund auf neu aufzubauen, also komplett neu zu schreiben. Und das sieht sehr vielversprechend aus im Moment. Es ist allerdings immer noch im Alpha-Stadion. Alpha 2 nennt sich, glaube ich, die aktuelle Version. Und das ist die 2.5er übrigens, die dann hoffentlich Ende des Jahres 2010 in der Version 2.6 gipfelt und dann erwarte ich eigentlich, dass es da einen ordentlichen Schub nochmal gibt.
Das heißt also, jetzt aktuell ist gerade die Version 2.4, oder?
2.49, genau. Mhm. Das ist die aktuelle stabile Version.
Okay.
Die noch auf dem alten Codegerüst oder Code basiert sozusagen.
Wir reden ja jetzt schon ein bisschen von der Community und über die Software und so. Vielleicht sollten wir am Anfang nochmal ein bisschen klären, was diese Software überhaupt in der Lage ist zu tun. Also was kann der Benutzer, der Blender einsetzt, sich runtergeladen hat? Die Installation ist sehr einfach, das habe ich schon mal gemacht. Mhm. Also man kann das auch vom USB-Stick laufen lassen und so. Genau. Aber was kann ich denn letzten Endes mit so einem Blender, mit einer Blender-Installation machen?
Genau, also zunächst mal ist Blender ein 3D-Entwicklungsprogramm. Der korrekte Name ist eine 3D-Content Creation Suite. Das müsste ich mal kurz ablesen.
Ja.
Und also die Hauptanwendungen sind sicherlich Bildproduktion, also neben so Programmen wie GIMP oder Photoshop halt einfach ein 3D-Gerüst haben, also ein 3D-Modell und daraus Bilder zu erzeugen. Animationsfilme, die sich auch in den letzten Jahren immer weiter etabliert haben, Beispiel Pixar oder Industrial Light and Magic, das sind so große Firmen, oder DreamWorks, die immer stärker Animationsfilme machen. Und aber vor allem auch, was glaube ich ziemlich speziell ist für Blender, nämlich, dass man auch Spiele damit entwickeln kann. Also Blender hat nicht nur die Möglichkeit, Bilder und Filme zu erzeugen, sondern auch hat eine Game Engine integriert. Mhm. Und so kann man auch Spiele erzeugen oder andere Echtzeit-3D-Anwendungen.
Mhm. Also vielleicht kann man noch mal ein bisschen das irgendwie verdeutlichen. Wo ist denn der Unterschied, wenn ich ein Bild male mit GIMP und ein Bild male mit Blender? Wo ist da denn der Unterschied zwischen 2D und 3D?
Mhm. Naja, das kann ich jetzt auch nur so erklären, was ich darunter zu verstehe.
Na klar.
Also mit der Theorie der Computergrafik bin ich jetzt auch nicht so bewandert, aber der Unterschied ist wohl im Wesentlichen, dass man einfach von dieser 2D-3D-Aspekt, dass ich halt die Möglichkeit habe, mir eine ganz neue Welt aufzubauen. Und wenn ich jetzt an GIMP denke, dann ist der einfach der Workflow mehr so in Richtung Zeichnen. Also es ist einfach mehr so das 2D, zweidimensionale, flächige. Und im Blender habe ich einfach die Möglichkeit, mir eine ganze Welt aufzubauen, in 3D Objekte zu skalieren, rotieren und so weiter, zu formen, mehr zu modellieren, eigentlich das, was man auch so von der klassischen, vom klassischen Modellieren her kennt.
Das heißt, man, wenn man im Blender irgendwas erstellen will, dann muss man sich zuerst mal ein Modell machen, ist das richtig?
Genau. Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze. Also das Verbreitete ist eigentlich, dass man sich ein Gitternetzmodell aufbaut, also basiert auf Polygonen. Vielleicht sollte man mal kurz sagen, was ja eigentlich so das Wichtigste ist. Also der wichtigste Arbeitsschritt mit einem 3D-Programm ist ja genau das, was du schon angesprochen hast, das Modellieren. Und da können wir vielleicht nochmal so grundlegend drauf eingehen, wie das eigentlich aussieht.
Mhm.
Also es gibt zunächst mal verschiedene grundlegende mathematische Modelle.
Mhm.
Also das wahrscheinlich am weitesten verbreitetste ist, sich ein Gitternetzmodell zu erzeugen, das heißt basierend auf Polygonen.
Polygonen sind Mehrecke, ja?
Genau. Also,
in der Computergrafik sind es plus Dreiecke.
Richtig, ja. Es gibt aber auch die sogenannten Quads, also wo sich eine Fläche aus vier Punkten sozusagen bildet.
Also es sind Dreiecke oder Vierecke?
Dreiecke oder Vierecke, genau.
Nicht mehr.
Na, das ist nicht mehr ganz richtig. Also es gibt da auch neuere Entwicklungen, die in anderen Programmen, die es schon länger gibt.
Mhm.
Das nennt sich dann N-Gons. Also Polygone, also Flächen, die sich aus mehr als vier Punkten ergeben sozusagen.
Okay. Aber auf der Grafikkarte wird es wieder zu Dreiecken runter.
Das ist glaube ich so genau. Also man hat dann wohl den wesentlichen Vorteil halt vor allem beim Modellieren, beim Erstellen der
okay, wisst ihr, warum das so runtergebrochen wird auf diese Dreiecke? Weil das am einfachsten zu berechnen ist.
Wahrscheinlich.
Dann, ja, genau. Okay. Okay, und dann?
Genau, und dann hat man ja noch andere Verfahren. Also nochmal kurz zu diesen Polygonen was zu sagen. Also das 3D-Modell besteht also aus Punkten. Zwischen den Punkten werden Kanten gezogen. Und daraus, wie wir gerade festgestellt haben, eben zwischen drei Punkten oder mehr, baut man Flächen auf.
Mhm.
Und so kommt man dann zu einer Form.
Und die sind alle denn mit so einem X, Y und Z-Koordinate im Raum angegeben,
genau.
Die drei Punkte?
Genau.
Und dadurch kann ich dann auch so ein bisschen...
Man muss da vielleicht unterscheiden zwischen der lokalen Position des Objekts im Raum.
Mhm.
Also jedes Objekt hat einen Objektmittelpunkt, der nicht unbedingt die geometrische Mitte sein muss, aber ein definierter Punkt, sodass man das Objekt im Raum orientieren kann. Und dann... hat auch noch jeder Punkt, also jede einzelne Geometrie des Objekts wieder eine lokale Koordinate innerhalb dieses Objektes sozusagen.
Mhm.
Also da muss man dann ein bisschen aufpassen, auch mit Blender kommt man da schnell durcheinander. Da gibt es so den sogenannten Object Mode, in dem man das Objekt bearbeitet, also zum Beispiel Skalierung, Rotation, Position. Dann wechselt man in den Edit Mode und kann die Geometrie des Objekts verändern.
Okay. Was ist denn, also das heißt, was man denn letzten Endes modelliert, das sind denn Objekte, ist das richtig?
Genau.
Okay.
Also, wir können ja mal was zu dem Arbeitsfluss sagen. Also ja. In der Regel läuft das so, dass man sich ein Grundobjekt nimmt, das sind zum Beispiel Flächen, Würfel,
genau.
Kreise und so weiter. Und daraus fügt man sich dann eine neue Geometrie hinzu. Also du hast zum Beispiel Würfel mit deinen 8 Ecken.
Ja.
Und eine typische Vorgehensweise ist das sogenannte Box-Modeling, dass du das Objekt unterteilst. Also du unterteilst die Flächen, machst aus einer Fläche beispielsweise 4 und ziehst dann eine dieser Teilflächen wieder raus. Also das
in die Länge, oder?
In die Länge, genau. Mhm. Also du ziehst immer, weil du unterteilst es und ziehst dann immer wieder an den Punkten rum. Und das nennt man Box-Modeling.
Das heißt, man macht das auch schon alles mit der Maus. Das heißt, man kriegt diese Boxen so repräsentiert auf dem Bildschirm.
Genau.
Und dann kann ich da mit der Maus irgendwie selektieren, meine Kanten oder meine Ecken und dann da hin und her ziehen.
Genau, im Blender hast du ja den, wie auch in anderen CAD-Programmen, so ein 3D-View, der in aller Regel OpenGL basiert ist.
Ja.
Und der also eine abstrakte Repräsentation deines Modells darstellt. Das muss ja dann erst noch gerendert werden, also ein Bild daraus erzeugt werden mit Hilfe der Render Engine. Und dadurch hast du aber die Möglichkeit, dein Objekt schon mal eine grobe Vorstellung davon zu bekommen und kannst halt daran rumziehen. Also.
Das heißt, dieses Abstrakte und der Unterschied zwischen diesem Abstrakten vor dem Rendern und nach dem Rendern ist einfach die Qualität, oder was?
Genau. Mhm. Also der wesentliche Unterschied ist ja, dass dein 3D-Fenster muss ja echtzeitfähig sein. Du willst es rotieren und nicht erst 3 Sekunden wartet, bis es sich dreht.
Ja.
Und beim Rendern, das sind ja dann Prozesse, die sehr lange dauern, wo auch teilweise viele Rechner benötigt werden, die sogenannten Render-Farms.
Ja.
Wenn wir auf das Netzwerk rendern, vielleicht später nochmal zurückkommen. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen dieser Echtzeitfähigkeit des 3D-Fensters und dem, der Render-Engine, die dann das Bild mehrere Minuten oder teilweise auch Stunden rendert.
Okay, und
Wegen dem Etat-Fenster habe ich ja schon so durch vieles durchprobieren und so rausgefunden, du brauchst nicht unbedingt eine Hardware-Beschleunigung. Also es läuft halt auch nur mit reiner 2D-Beschleunigung.
Mhm. Okay,
das habe ich noch nicht so probiert.
Und dieses Gitterlinienmodell,
Gitternetzmodell,
das muss ich mir so vorstellen. Also angenommen, ich möchte jetzt eine Person modellieren, also ich denke mal, das ist schon relativ schwieriges Objekt, viele Runden und so weiter. Aber das muss ich mir so vorstellen, sozusagen, dass ich die Person über und über mit Dreiecken besiedle und je feiner diese Auflösung der Dreiecke sind, das heißt, je kleiner die Auflösung, desto besser ist dann auch das Modell.
Im Endeffekt läuft es, glaube ich, darauf hinaus, dass du Dreiecke hast, aber das Modellieren selber läuft ja relativ abstrakt ab. Du hast ja auch andere Möglichkeiten, nicht nur diese sogenannte Box-Modeling, was ich schon angesprochen habe, dass du immer Kanten rausziehst, sondern da gibt es auch noch das sogenannte Subsurf-Modeling, dass du also ein Modell hast mit relativ wenig Geometrie. Darüber legst du in Blender heißt das, glaube ich, Subsurf Modifier. Das heißt, das Objekt wird automatisch unterteilt und es werden Rundungen erzeugt. Also du hast relativ wenig Kontrollpunkte, die du veränderst, aber das Objekt ist nach außen hin sehr rund und organisch, also sehr fein. Und dann gibt es auch noch...
Mathematische Profil, Konstrukt, was dahinter steckt, das ist basiert auf Bézier-Kurven und nennt sich NURBS-Oberflächen.
Genau.
Könnt ihr mal erklären, was sind denn diese Bézier-Kurven? Das sieht man immer, aber der normale Anwender weiß ja gar nicht, was das ist.
Ich kann das jetzt bloß grob erklären. Also
du gibst
halt
erstmal,
zwei Linien an und der kann halt zwischen diesen zwei Linien halt eine Rundung...
Genau, also das wird interpoliert sozusagen. Wie kann man sich vorstellen, vielleicht wie ein Funktionsgraph? Man hat nur 2 oder 3 Werte vielleicht in auf seiner X-Achse in der Funktion, möchte aber eine schöne Rundung haben. Okay. Und hat dadurch auch durch diese wenigen Punkte eben nur wenige Kontrollmöglichkeiten. Also was ja auch ein Vorteil ist, ich möchte nicht 10.000 einzelne Punkte verschieben, wenn ich eine Kurve habe, sondern vielleicht 2, 3 Punkte, an denen ich ziehe. Und dann, das kennt man ja auch aus anderen Programmen.
Ja, gibt's ja.
Bézier-Kurven
gibt es überall, das stimmt.
Und dann gibt es noch die NURBS, aber wo der Unterschied ist, bin ich jetzt auch nicht so bewandert. Wahrscheinlich auch, weil ein Blender die NURBS-Unterstützung nicht besonders toll ist im Moment.
Na, Bézier-Kurven ist 2D mehr oder weniger und NURBS ist halt 3D, also sind richtige Flächen.
Okay.
Aber ansonsten, ja, Wikipedia sagt da etwas mehr.
Okay, naja, da kann dann ja der gewillte Nutzer vielleicht auch mal, oder der gewillte Hörer, selber aktiv werden. Vielleicht nicht zu viel Theorie, dass wir hier einfach mit Blender weiterkommen. Okay, dieses Subsurf-Modeling, das macht eher runde, organische Formen. Das ist dann besser für Körper, oder?
Genau, also würde ich so sagen, das ist... damit erzeugt man mehr organische, organische Flächen, hat aber auch gleichzeitig natürlich wieder den Nachteil, dass ich im Endeffekt wesentlich mehr Geometrie habe, also einfach diese angesprochenen Punkte und Kanten, die ja dann zum einen in meinem 3D-Fenster auch dargestellt werden müssen und zum anderen halt auch beim Rendern dann berücksichtigt werden müssen. Und speziell, wenn ich vielleicht auch mit der Game Engine von Blender arbeite, sollte man halt zusehen, dass man möglichst wenig Geometrie hat, um damit das die ganze Geschichte, die ganze Szene dann noch echtzeitfähig ist, also nicht ruckelt dann.
Okay, also in einer bestimmten Zeit ausgeführt
genau,
werden kann.
Gibt
es da irgendwie, bis auf das Aussehen und die natürlichen Formungen, gibt es da irgendwelche Unterschiede in der Komplexität? Wenn ich jetzt Anfänger bin, fange ich lieber an mit so einem Box-Modeling oder fange ich dann Subsurf, ist das gleiche?
Also das ist vielleicht für jeden verschieden, aber ich fand eigentlich das Box-Modeling ganz intuitiv, weil man relativ wenig Geometrie erstmal hat, mit der man arbeitet. Der Arbeitsfluss besteht eigentlich aus wenigen Schritten, also man nimmt sich, wie gesagt, ein Objekt, unterteilt das und zieht sich dann wieder Kanten raus. Und die wesentlichen Funktionen, die man am Anfang braucht, sind ja so die grundlegenden Transformationen. Also ich muss wissen, wie ich mit Blender ein Objekt verschieben kann, wie ich skalieren kann und wie ich es
rotiere. Skalieren, größer und kleiner
genau,
machen
bei Behaltung der Proportion. Zum einen wieder auf der Objektebene, das heißt, ich kann ein ganzes Objekt irgendwie verschieben und dann kann ich auch wieder in diesen sogenannten Edit-Mode gehen und mir einzelne Punkte zum Beispiel greifen oder Flächen und die dann verändern.
Okay, und also der eine ist Edit-Mode und wie hieß der andere Mode?
Der Object-Mode.
Object-Mode, okay.
Genau.
Wenn ihr jetzt beigeht und so ein irgendwas modellieren wollt, was euch da irgendwie gerade im Kopf rumschwirrt, wie geht ihr denn da an sowas ran?
Ja, also bei mir sieht das so aus, dass ich einfach eine Vorstellung habe im Kopf. Also ich muss auch dazu sagen, ich bin kein Künstler oder so, aber ich habe für an der Uni ein bisschen was damit gemacht und für Maschinenbaufirmen so kleine Werbeanimationen mal erstellt. Und der ambitionierte Künstler würde sich wahrscheinlich erstmal Skizzen machen, also so wird es natürlich auch gemacht, also man macht sich erstmal Skizzen, entwickelt irgendwie ein Gefühl für die Komposition, bevor man dann anfängt, umständliche Modelle zu bauen und merkt dann, das sieht eigentlich gar nicht aus, das müsste ganz anders gemacht werden. Ja, und dann sieht es eigentlich bei mir so aus, dass der erste Schritt in der Regel das Modellieren ist, also einfach die Objekte zu erzeugen, die Geometrie und so weiter.
Dann also du machst das auch gleich am Gerät, ohne dir da...
Genau, also ich bin da so, dass ich relativ schnell auch anfange.
Ja.
Also bei kleineren Projekten ist das sicherlich auch nicht das Problem, aber wenn es dann komplizierter wird, dann muss man sich vielleicht schon mal ein bisschen Gedanken machen. Gerade auch, wenn ich eine Animation plane, wie sieht dann der Ablauf aus, was brauche ich für Objekte und so weiter. Da macht das sicherlich Sinn, noch mal ein paar Skizzen vorher zu machen.
Okay, hast du da Erfahrung, Dodo?
Mit
Modellieren, wenn du an so ein Modell irgendwie, wenn du sowas machen willst, wie du da rangehst? Einfach mal so oder machst du auch vorher Zeichnungen, wie du so ein Modell irgendwie zerlegen kannst in Kreise oder?
Nee, ich mach doch einfach
los.
Und dann auch meistens bloß halt dieses Box-Modeling.
Okay. Gut. Dann, was muss man bei so Modellen beachten? Also was repräsentiert denn das Modell letztendlich? Das Modell repräsentiert ja irgendwie das Objekt denn in so einem dreidimensionalen Raum, ne?
Ja, genau. Also das Objekt besteht halt nur aus einer Oberfläche, also aus, wie gesagt, Punkten, Kanten, Flächen und so weiter, die sich aufbauen. Und natürlich gehört da nicht nur die Geometrie dazu, sondern auch noch, also die Szene insgesamt baut sich auch aus Beleuchtung auf, Oberflächeneigenschaften, Materialzuweisungen etc.
Das macht man auch alles schon in diesem Arbeitsschritt, dass man sagt, okay, hier, da und da ist eine Lampe, die scheint mit der und der Intensität in die Richtung.
Genau, das macht man so mehr oder weniger parallel, würde ich sagen. Also man fängt vielleicht erstmal mit dem Modell an und danach kann man sich kümmern um Beleuchtung, Oberflächeneigenschaften, man weist dann Textur zu.
Was sind Oberflächeneigenschaften?
Damit meine ich, dass man dem Objekt ein Material zuweist und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also man will ja nicht ein Objekt in unheimlich hoher Komplexität haben. Gehen wir mal davon aus, ich möchte einen Strand modellieren und da sind ganz viele kleine Objekte und Steine, dann würde man, das würde ja viel zu komplex werden, wenn ich das alles in Geometrie umsetzen würde, sondern man geht dazu über, Texturen darauf zu mappen, das heißt Bilder dazu zu benutzen. Und da gibt es ja auch ausgefeilte Shading-Verfahren, die dann auch eine Oberflächenrauigkeit simulieren, also das Bump-Mapping und so weiter.
Könntest du mal da noch ein paar nennen?
Oder? Ich würde sagen, da gehen wir gleich noch ein bisschen später drauf ein. Also wenn es um die Texturen und ums Rendern oder so geht.
Ja.
Ich würde jetzt hier noch ein bisschen beim Modellieren bleiben wollen. Was mich auch so interessiert, wie logisch und schlüssig muss denn schon so ein Modell sein? Also wenn ich jetzt eine Person habe, also was weiß das Modell über sich selber? Das kann die Person sich am Kopf kratzen und woher weiß die denn, dass die Grenze des Kopfes auch der Kopf ist und dass sie sich nicht im Kopf kratzen darf oder so? Also ist das da schon der Fall?
Ja, das, was du anspielst, ist, glaube ich, die Kollisionserkennung also zwischen Objekten, die auch, da habe ich mich noch nicht so stark mit beschäftigt, aber das ist prinzipiell möglich mit Blender. Also mal angenommen, du möchtest einen Mensch modellieren, der sich am Kopf kratzt.
Ja.
Dann hast du ja zunächst erstmal, du musst den Mensch modellieren.
Genau, da ist die Kugel, der Kopf und irgendwie so ein paar Zylinder sind das dann irgendwie der Finger.
Du hast dann im Endeffekt genau das Modell erstellt und dann würde ja noch ein Schritt kommen. Du musst erstmal auch dem Menschen sozusagen ein Skelett zuweisen. Das nennt man Rigging. Das ist eigentlich auch schon eine Kunst für sich ist. Also ein Skelett zu erstellen erstmal, mit dem du dein Objekt, deinen Menschen im Endeffekt dann bewegen kannst. Das ist ja in dem Fall relativ eindeutig, wie das Skelett dann auszusehen hätte. Mhm. Aber bei anderen Objekten, vielleicht Robotern und ähnliches, ist das gar nicht so einfach.
Mhm.
Und dann kommt noch das sogenannte Skinning dazu, dass man also das Skelett sozusagen mit dem Oberflächenmodell verbindet und das sozusagen auch festlegt, wie stark ein Teil des Skelettes die Oberfläche bewegt. Also wenn ich zum Beispiel von meinem Modell den Oberarm bewege, dann möchte ich nicht, dass sich der Kopf noch mitbewegt zum Beispiel.
Ja,
okay. Also man legt so eine Art Einflussradius fest für einzelne Knochen des Skeletts.
Und das sind dann auch die Arbeitsschritte, die im Anschluss an das Modellieren kommen, oder?
Ja, in welcher Reihenfolge das macht, bleibt sicherlich eben selbst überlassen, aber ich würde zunächst mal so vorgehen, dass ich mir ein Modell bilde und dann Textur, Material zuweise, also einfache Oberflächeneigenschaften zumindest. Und wenn es sich um einen organischen Körper handelt oder einen Körper, der sich verformen soll, dann muss man halt zum Rigging noch übergehen, also ein Skelett dafür erzeugen, das mit der Haut verbinden oder mit dem Oberflächenmodell. Und dann würde ich im Anschluss daran anfangen mit Animation.
Die Oberflächeneigenschaften hat, denke ich mal, sowas mit zu tun, wie gut wird das Licht reflektiert?
Ja, genau. Also da gibt es ja verschiedene Werte.
Mhm.
Also Reflektionsgrad, wie viel Prozent des Lichts wird zunächst mal reflektiert. Natürlich auch so einfache Sachen, also was offensichtlich ist, wie Farbe und so weiter.
Mhm.
Und auch wie stark sind Glanzpunkte, also ist eine Oberfläche eher matt oder eher glänzend, ist es rau oder also auch die Rauigkeit, also wir haben ja schon angesprochen, das sogenannte Bump Mapping, also dass man versucht über Texturen eine Oberflächenrauigkeit zu erzeugen. Und ja, da gibt es das Bump Mapping und Normal Mapping, wobei ich gar nicht sagen könnte, wo da der Unterschied im Detail liegt. Und gibt es ja verschiedene Shader auch.
Was sind Shader?
Shader sind, so wie ich das verstehe, Algorithmen, mit denen die Reflexionen und so weiter dann berechnet werden können. Ja, ein bisschen schwierig, könnte ich jetzt auch nicht im Detail sagen.
Ja, das sind einfach mehr oder weniger Funktionen, mit denen du beschreibst, wie was gezeichnet wird.
Genau.
Ja. Kannst du das ein bisschen genauer erklären?
Ein einfaches Beispiel wäre zum Beispiel Bloschen Moore, dass du dann halt sagst, dass du halt dir die anderen, also du hast ja halt irgendwie die vorherigen Bewegungen gemerkt und dann zeichnest du die halt ganz leicht nuancenmäßig halt in dein Bild noch mit rein.
Okay, alles klar.
Und dann hast du
so, das heißt, es geht dann, dieses Shading, quasi. Geht um Bewegung?
Nein, es geht darum, wie du Sachen zeichnest, dass du es halt beschreibst.
Ja, aber wenn du jetzt sagst, dieses Motion Blur, dann muss es ja einen Motion geben.
No, also das wäre diese Bewegung wäre dann halt einfach nur ein Parameter.
Okay.
Von dem Shader.
Okay. Und Shading gehört zum Texturieren, oder?
Naja, es ist, also du wählst ja dann eigentlich nur einen Shader aus, der dein Material berechnet. Also das, Shading würde ich noch mehr so zum Rendern zuordnen. Und,
ja, das ist eigentlich eher was Eigenes.
Ja, okay. Würde ich auch so sehen.
Und die Elastizität von so einem Material, kann man das da auch einstellen, oder wie funktioniert das?
Naja, Elastizität von einem Material, so bei dem Material, so wie ich das jetzt angesprochen habe, geht es ja mehr so um Oberflächeneigenschaften. Mhm. Also Elastizität, du sprichst jetzt auf Verformung an. Da gibt es die sogenannten Softbodies im Blender, man stellt sich vor, man lässt ein Objekt fallen, zum Beispiel einen Würfel, und der reagiert dann eher so wie so ein Wackelpudding, also der vibriert noch nach. Das sind dann Softbodies, die basieren dann, glaube ich, auf einer Physik-Engine, die es auch im Blender gibt, die in Blender importiert werden kann, die Bullet Engine.
Mhm.
Und ja, da bin ich jetzt nicht so sicher im Detail. Auf jeden Fall gibt es da die Softbodies im Blender, mit denen man so Objekte weich verformbar machen kann.
Um nochmal auf das Modeling zurückzukommen, dass wir das auch irgendwie vielleicht abhacken können. Mhm. Also neben dem Box-Modeling und dem Subsurf-Modeling gibt es da noch irgendwelche anderen Modellverfahren, die man da anwenden kann, oder?
Ja, in Blender gibt es da noch gerade so für organische Flächen. Also wenn ich Menschen und ähnliche Sachen modelliere, gibt es da noch das so Sculpting-Tools. Also das kann man sich so vorstellen, dass ich mit einer Maus sozusagen Geometrie richtig rausziehen kann. Also man kann ja noch viel, viel feiner dann einzelne Stränge ziehen oder gerade so organische Körper viele noch wesentlich einfacher modellieren.
Also die sind schon irgendwie auch darauf aus, dass man hauptsächlich Menschen...
Naja, würde ich so nicht sagen. Also,
die wollen das gut unterstützen.
Ja, genau. Also ja. Blender hat eigentlich sehr gute, so wie ich das verstanden habe oder immer wieder mal gelesen habe, gegenüber auch anderen Tools sehr gute Möglichkeiten, sehr gute Funktionen für das Mesh-Modeling, also diese Gitternetzmodelle, diese polygonalen Repräsentationen von Geometrie. Und es hapert dann aber auch an anderen Sachen. Also zum Beispiel die NURBS-Unterstützung, die ist noch nicht so besonders.
Kommt jetzt aber mit 2.5.
Ich glaube, da ist wieder was in Bewegung, ja.
Das Scalping, ist das mit sehr hohem Detailgrad möglich?
Ja, genau. Also es gibt ja da im Blender die Möglichkeit, Multi-Resolution Mesh heißt das. Also du hast da zum Beispiel auch ein Objekt, was mehrere Detailstufen haben kann. Du fängst zum Beispiel an, ein Objekt zu modellieren auf einer relativ niedrigen Ebene, fängst dann an, bestimmte Ecken rauszuziehen, vielleicht mit diesen Sculpt-Tools. Also man kann sich das so vorstellen wie mit einer Maus. Du gehst darüber, definierst zum Beispiel, dass in dem Bereich, wenn du mit der Maus auf dein Modell klickst, dann drückst du das Modell zum Beispiel ein oder ziehst etwas heraus. Und das ist relativ natürlich auch. Also man kann dann, vor allen Dingen werden auch Grafiktablets unterstützt. Und das macht es wesentlich intuitiver auch beim Gestalten. Aber ich habe mit dem Sculpting noch nicht so sehr viel gemacht. Also ich bin auch mehr so der Box-Modeling-Typ und Subsurface-Modeling.
Weil das mit dem Scalping, das klingt erstmal so ein bisschen nach Voxel.
Okay, ja, zu Voxel, da wirst du auch nochmal irgendwann ausgequetscht.
Na klar.
Das haben wir schon abgesprochen. Ich muss mal gerade Handy hier ausmachen. Dann sind wir da mit dem Modellieren durch an der Stelle?
Denke ich schon, ja.
Okay. Dann kommt als nächstes, können mehrere Arbeitsschritte kommen. Du hast gesagt, du würdest dann danach irgendwie ein Modell texturieren.
Genau, also die Materialeigenschaften zuweisen.
Und auch irgendwie irgendwelche Bilder auf irgendwelche Flächen da klemmen.
Genau, also wie ich schon angesprochen habe, man will ja nicht alles bis ins Detail modellieren, sondern man geht dann einfach darüber, dass man sagt, man mappt Texturen auf die Objekte. Also das können ja zum einen... was sehr weit verbreitet ist, Fototexturen sein, also dass ich wirklich Bilder in das Blender reinlade und auf das Objekt draufmappe.
Ja.
Oder es gibt auch so prozedurale Texturen, also Texturen, die durch Algorithmen erzeugt werden, kennt man ja auch vielleicht auch aus Photoshop, da gibt es so Wolkenfilter und ähnliche Sachen.
Ja, ja.
Um das dadurch nachzubilden, hat natürlich den Vorteil, dass man keine Fotodateien braucht, gerade vielleicht auch, wenn ich mein Blender-Projekt verteilen möchte, dann...
So, und die Schwierigkeit, die ich mir jetzt vorstellen kann, ein Foto, was ich schieße, ist ja erstmal 2D.
Genau.
Ne? Und hat natürlich auch so ein bisschen perspektivische Gesichtspunkte, aber es ist halt nur eine Perspektive und zwar diejenige, die ich als Fotografierer habe. Irgendwie, wie kriegt man das denn 2D-Foto auf ein 3D-Modell, ohne dass das blöd aussieht?
Ja, das ist das Hauptproblem, wo ich auch noch nicht so fit bin, aber da hast du das Problem eben genau, dass du das Modell ja dreidimensional ist und vor allen Dingen auch ein geschlossenes Objekt und du hast dann ein Foto, was du auf das Objekt draufbringen möchtest. Und da gibt es das sogenannte UV-Mapping. Das heißt, man kann sich das vorstellen wie ein Karton, den man auseinanderfaltet, um eine Fläche zu bekommen. Ich definiere Kanten an meinem Objekt, an denen ich das sozusagen aufschneide. Man stellt sich das vor, als würde ich das aufschneiden mit einem Messer und bekomme dann halt eine flache Repräsentation meines Modells und die kann ich dann auf
das Foto aufbringen. Also wie dieser Globus, das kennt jeder im Atlas.
Ja, genau, so könnte man sich das vorstellen, genau.
Wo der Globus aufgeschnitten ist oder diese Apfelsine sozusagen, da macht man immer diese Schnitte rein und dann ist das ein flaches Ding. Und dieses UV, wofür steht das?
Also UV steht für diese beiden Texturkoordinaten. Da ja X, Y und Z im Raum schon belegt sind, hat man sich ausgedacht, man nimmt das U und das V.
Also U und V, okay.
Genau.
Ist das schwierig? Also du hast
also gesagt, ich finde es relativ schwierig, wobei ich gelesen habe, dass Blender im Vergleich zu anderen Tools da wohl noch relativ gut gestellt ist, aber ich finde es schon eine Herausforderung. Bei einfachen Objekten geht das noch, aber wenn man schwierige Objekte hat, so organische Formen, da ist das schon wirklich eine Herausforderung. Auch dass man, ein Problem ist immer, dass man so Kanten hat, die sich überschneiden. Also mal angenommen, ich habe einen Würfel, der ist ja nun ein geschlossenes Objekt und ich habe ein Foto. Und wenn ich den Würfel da drauf packe, ist schwer zu erklären. Dann würde ich den Würfel wieder zusammenfalten und dann hätte ich irgendwie eine Ecke, wo die Textur nicht so richtig ineinander übergeht.
Na, wie würde ich das denn machen? Wenn ich jetzt meinen Würfel modelliert habe mit meinen 6 Flächen, muss ich den dann erstmal selber aufschneiden? Oder?
Also für einfache Objekte wie Würfel und Kugeln gibt es schon vordefinierte Funktionen, die dein Objekt UV unwrappen, nennt man das. Also sozusagen abwickeln. Und für komplexere Modelle müsstest du das dann selber machen, müsstest du Schnittkanten definieren. Und ja, also wie gesagt, für den Würfel, wenn ich einen Würfel habe, dann kann ich den automatisch abwickeln lassen, bekomme eben sowas, wie man sich das für einen Karton vorstellen könnte und kann den dann einfach auf meine Textur drauflegen. Und wenn man diese überhässlichen Übergänge, also diese Kanten in den Übergängen wegbekommen möchte, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Da muss man, lässt sich jetzt schwer zu erklären, da müsste man nämlich diesen Schritt des UV-Mappings zweimal machen und dann noch mit GIMP zwischendrin nachbearbeiten. Ja. Also wird schon ein bisschen aufwendiger.
Und wenn du jetzt, sag ich mal, so einen Würfel hast, dann angenommen, das ist jetzt eine leichte Figur, die wird automatisch abgewickelt, das heißt in eine ebene Form gebracht. Was für ein Foto vom Würfel würdest du denn benutzen? Würdest du die 6 Seiten eines Würfels fotografieren oder?
Ja, das hängt sicherlich davon ab, was du da drauf mappen willst. Also eine Textur muss ja nicht nur zwingend aus einem Foto bestehen. Also ich könnte ja mir zum Beispiel vorstellen, ich definiere erstmal eine Farbe für den Würfel, weise vielleicht noch so ein bisschen Rauigkeit dem Würfel zu. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen durch so eine prozedurale Textur.
Ja.
Einfach so ein Rauschen zu haben und das dann...
dass der nicht ganz spiegelglatt ist.
Genau, dass der nicht ganz spiegelglatt ist. Und dann könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ich Text da drauf mappen würde. Dann würde ich vielleicht, möchte ich für jede Seite, also mal angenommen, ich hätte jetzt wirklich einen Würfel, so wie man eben vom Spielen kennt, einen Spielwürfel.
Ja, so ein W6 halt.
Genau. Dann könnte ich mir eben vorstellen, dass ich sechs einzelne Bilder habe, mit einer Alpha-Map vielleicht drüber, auf der Schriftzeichen stehen.
Alpha-Map, kannst du nochmal bitte erklären?
Ja, also da sind wir ja wieder im 2D-Bereich. Also ein Alpha-Wert in einem Bild ist ja so eine Art Transparenzmaske, in dem festgelegt ist, dass bestimmte Pixel einfach durchsichtig sind, wo dann einfach die Hintergrundfarbe des Würfels in dem Fall durchscheinen würde.
Ah, okay.
Und nicht der Inhalt des Bildes.
Das heißt, du würdest jetzt bei so einem einfachen Sachen wie so einem Würfel würdest du gar nicht mit dem Foto arbeiten?
Naja, kommt drauf an, was der Würfel darstellen soll. Also.
Na, ich will jetzt eigentlich darauf hinaus, wie würde das denn laufen, wo würdest du dein Foto verwenden?
Sicherlich würde man Fotos verwenden, wenn es ein sehr komplexes Modell ist. Also mal angenommen, ich hätte ein einfaches Modell, ein einfaches Objekt, was einfach ein verchromtes Metallstück ist. Da reicht es mir sicherlich, wenn ich einfach Objekteigenschaften definiere. Also ich weise zu, das ist eine sehr glatte Oberfläche. Es hat eine hohe, also es spiegelt sehr viel. Und dann reicht mir das sicherlich. Da müsste ich nicht unbedingt ein Foto für verwenden. Aber mal angenommen, ich würde eine Häuserwand modellieren, also ein Straßenzug, der besprüht wäre zum Beispiel, da bietet sich dann sicherlich eine Fototextur an, um, ja.
Das ja, auch dann für die Spiele, dass das ein bisschen
genau.
So, näher so aussieht wie die Schule.
Genau, auf die man dann ballert.
Genau, wo man dann virtuell Amok laufen kann. Das schon mal üben. Ich will jetzt nichts anregen. Okay, dieses Texturieren. Hätten wir jetzt den hinter uns gebracht? Sind das denn verschiedene Modi, in die man da irgendwie in Blender wählen muss? Oder wird das denn alles in diesem Edit-Modus gemacht? Oder?
Nee, im Wesentlichen muss man da nicht in einen bestimmten Modus schalten. Also man definiert einfach ein Objekt sozusagen. Also ich habe ein bestimmtes Objekt. Da würde ich dann einfach ein Materialobjekt für erzeugen und kann dem dann bestimmte Eigenschaften zuweisen. Und an dieses Materialobjekt können dann wiederum Texturen geknüpft sein. Diese Texturen sind dann, wie angesprochen, entweder prozedural, also basieren auf Algorithmen oder auf Fotos, die ich reingeladen habe in Blender.
Okay, dann haben wir modelliert, texturiert. Jetzt hast du gesagt, jetzt kommt irgendwie noch dieses Rigging.
Genau, das Rigging, also ein Skelett festlegen.
Wie aufwendig ist das?
Also habe ich noch nicht so exzessiv betrieben, aber es ist schwierig, richtig gute Rigs zu erstellen. Normalerweise würdest du ja speziell auch in größeren Projekten, möchtest du ja einen Charakter haben, mit dem auch, also dann sind ja die Arbeitsschritte einfach unterteilt. Es gibt Leute, die modellieren, Leute, die machen Lichtzuweisung, Materialzuweisung, andere wiederum übernehmen die Animation. Da musst du halt auch viel zusammenspielen. Also zum einen muss ich ein sehr sauberes Gitternetzmodell haben und ein gutes Rig, also ein gutes Skelett, was sich leicht animieren lässt, und das ist schon eine Herausforderung und kompliziert.
Können solche Arbeitsschritte dann auch irgendwie verteilt über gleichzeitig entwickelt werden? Also angenommen, man hat jetzt ein grobes Gitternetzmodell Dann gäbe es ein Team, das das Gitternetzmodell verfeinert und das andere Team, was gleichzeitig dann irgendwie dieses Rigging macht oder und dann das dritte Team macht die Texturen
und dann,
dass man das dann irgendwie nachträglich immer schrittweise wieder zusammenführt, geht das? Mhm.
Ja, genau, das geht, das ist aber schwierig. Also ich habe mich da noch nicht so stark mit beschäftigt, aber das läuft darauf hinaus, dass du ein sogenanntes, also ein Platzhalterobjekt einfach in deiner Datei hast. Angenommen, ich hab eine Datei, also im Blender erzeugt man übrigens sogenannte Blend-Dateien, die haben die Endung Punkt Blend, genau. Mhm. Nehmen wir mal an, in einer Datei steckt das eigentliche Modell drin und dann macht sich ein anderer Entwickler eine neue Blend-Datei auf und importiert dieses Modell. Der importiert sich aber nicht dieses Modell, sondern eigentlich nur einen Verweis auf die andere Datei. Okay. Ja, das heißt, das wäre dann bei ihm nur ein Platzhalterobjekt. Der kann alles dann klar animieren und beim nächsten Mal, also er kann das dann aktualisieren und lädt sich das neue Modell danach.
Okay. Wo ist das Problem bei diesem Rigging?
Das Problem ist gerade bei Menschen, würde ich mal so als Königsdisziplin der 3D-Grafik bezeichnen, dass es also einfach so hinzukriegen, dass es natürlich aussieht. Also zum einen das Modellieren als auch das Rigging. Wir sind ja nun mal sehr darauf trainiert, auf Menschen zu achten, auf die Bewegung zu achten und sind da sehr sensibel. Wenn da irgendwas nicht natürlich aussieht, dann das merkt man halt sehr schnell. Und das Problem ist halt, wie gesagt, dass du eben die Verbindung zwischen dem Skelett und deinem Gitternetzmodell, also dieses Skinning.
Ja.
Ja, und da nimmt man das Weight Painting, nennt sich das. Also ich nehme mir sozusagen meine Maus und ich wähle zum Beispiel einen Knochen aus und zeichne dann auf das Drahtgittermodell eine Farbe drauf, die ändert sich dann von blau nach rot und weise somit einen Einflussradius fest.
Ja.
Also wie stark der Knochen den aktuellen Teil des Gitternetzmodells beeinflusst.
Okay, das heißt, das ist auch ein Arbeitsschritt, dieses Rigging, das macht man alles auch mit der Maus.
Ja, genau. Also,
was jetzt, also, ist,
also ich arbeite da wesentlich mit der Maus, aber es gibt auch, also ich habe gelesen, dass es sich wohl gerade mit Blender sehr gut machen soll mit einem Grafiktablet. Das habe ich aber noch nicht probiert.
Ja, aber ist jetzt nicht sowas, dass ich sage irgendwie, also dass ich das durch irgendwelche Formeln oder irgendwelche formellen Beschreibungen irgendwie angebe.
Nee, also es ist auch nicht so, dass man da viel tippen müsste. Also es ist nicht so, kein Programmieraufwand oder so. Es ist schon alles relativ grafisch intuitiv und sehr viel Steuerung. Also Blender steuert sich insgesamt sehr viel mit Shortcuts. Also man profitiert wirklich davon, wenn man sich so ein paar wichtige Shortcuts anschaut und ansonsten halt Maus.
Mhm. Also ich habe auch schon gehört, dass Blender eigentlich hauptsächlich zweihändig bedient wird, also Maus und Tastatur.
Ja. Sehe ich auch so. Also
nochmal, um auf dieses mit den Knochen zurückzukommen.
Das Rigging.
Genau, Rigging. Das Rigging. Können wir mal ein Beispiel, zum Beispiel Bein nehmen? Was würdest du da einfach anmalen?
Also mal angenommen, ich habe zum Beispiel einen Oberschenkelknochen, oder nee, sagen wir mal einen Unterschenkelknochen, ja, von einem Bein.
Also Schienbeinwade.
Genau. Mhm. Dann würde ich zum Beispiel den Fuß nicht anmalen, weil der Unterschenkel ja nur den unteren Teil des Beines direkt beeinflusst. An dem Unterschenkelknochen hängt ja dann wieder der Fuß dran mit seinen einzelnen Knochen. Dann würde ich, also es ergibt auch so eine Hierarchie von Knochen. Mal angenommen, du bewegst deinen Unterschenkelknochen, dann wird ja der Fuß automatisch mitbewegt. Das heißt, diese ganzen Fußknochen hängen dann an deinem Unterschenkelknochen mit dran in irgendeiner Form. Mhm. Ja, und dann möchte ich, dass wenn ich zum Beispiel mein Knie beuge, dann soll halt hauptsächlich die Form um das Knie herum beeinflusst werden und nicht irgendwie noch deine Arschbacke oder wie auch immer.
Also so von der Logik her würde ich jetzt sagen, wenn du jetzt nur den Unterschenkelknochen hast und den bewegst, dann müsste ja der Fuß quasi extra noch sagen, dass dieser Unterschenkel, also dass da einfach noch ein Fuß dran hängt.
Genau, Fußknochen. Das hätte ich vielleicht nochmal irgendwie anders beschreiben sollen. Das wird über sogenanntes Parenting gemacht. Also vielleicht betrachten wir mal einen ganzen Fuß, was vielleicht ein bisschen einfacher ist. Also ich habe einen Oberschenkelknochen, an dem hängt dann wiederum der Unterschenkelknochen dran.
Ja.
Ja, das, was wir über dieses Skinning machen, ist einfach nur die Haut dem Knochen zuweisen. Also wenn ich meinen Oberschenkelknochen bewege, soll sich automatisch der Unterschenkelknochen mitbewegen zum Beispiel. Aber der Oberschenkelknochen beeinflusst ja nur die Haut, die auch um den Oberschenkel drumherum ist, wenn er sich bewegt.
Hm.
Das wollte ich so damit sagen. Ich hoffe, das ist ein bisschen klarer geworden jetzt.
Denke ich mal auch. Also Unterschenkel bewegen heißt für mich eigentlich, ich bewege mein Knie. Weil sonst bewegt sich ja mein Unterschenkel nicht.
Richtig, ja.
Und dann, und also das heißt letzten Endes, die, bei diesem Rigging würde ich dann sagen, das Knie macht diese und diese Bewegung, oder?
Also das, ich glaube, da muss man nochmal unterscheiden, irgendwie das Rigging und Skinning, also soweit ich das weiß, meint das Rigging eigentlich dieses Skelett erzeugen, also einfach erstmal zu überlegen, ich habe jetzt ein Objekt, also ein 3D-Modell, und was würde sich denn für das Modell für ein Skelett anbieten? Ich meine, bei den Menschen ist das einfach, man kann sich da medizinische Bilder angucken, dann weiß man sofort, okay, was macht da für ein Skelett Sinn?
Ja.
Aber für andere Objekte muss man sich halt wirklich auch erstmal Gedanken machen, was nehme ich denn da für ein Skelett und wie komplex lasse ich denn das auch werden? Denn umso mehr einzelne Bones ich habe in meinem Skelett, umso komplizierter wird letztendlich natürlich auch die Animation, umso mehr Knochen muss ich bewegen und einzelne
Freiheitsgrade habe ich. Bei diesem Rigging geht es auch schon nicht nur um die Knochen, sondern auch um die Muskeln, oder?
Na, das würde ich so nicht sagen. Denn das, bei dem Rigging, so wie ich das verstehe, erzeugst du eigentlich nur ein Skelett und baust das aus einzelnen Knochen auf und du weißt vor allem auch...
Und zwischen den Knochen ist immer ein Gelenk.
Ist immer, genau, also ja, richtig. Knochen hat einen Anfang und einen Endpunkt und es baut sich sozusagen so eine Art Hierarchie auf. Also wenn ich den oberen Knochen bewege, bewegen sich alle unteren Knochen sozusagen mit.
Ja.
In der Regel zumindest.
Also ja.
Gibt es dann auch wieder andere Formen, dass du sagst, ja, der Fuß, der soll aber auf dem Boden bleiben oder wie auch immer.
Okay.
Gibt es da auch wieder Möglichkeiten?
Okay, das ist das Rigging. Und so ein Auto, also kein menschliches oder organisches, also kein Wirbeltier oder so, was eigentlich gar keine Knochen hat, ein Auto besteht auch aus Knochen. Also hat auch ein Skelett sozusagen.
Würde ich eigentlich nicht unbedingt so sagen. Also kommt drauf an, was du mit dem Auto machen willst. Ein Skelett macht eigentlich dann Sinn, wenn du eine Oberfläche verformen möchtest. Ein Auto ist aber ist ein starres Objekt. Da verformt sich eigentlich nicht die Oberfläche, wenn es fährt. Also ich würde es einfach so machen, dass, mal einfach ausgedrückt, ich hab ein Chassis, was ein eigenes festes Objekt ist, das sich eigentlich nicht verformt. Also mal abstrahiert, natürlich wackelt da auch ein bisschen was, wenn das Auto schnell fährt und so weiter. Und dann hätte ich ein eigenes Objekt, das Rad zum Beispiel, was sich einfach um seine eigene Achse rotiert. Da würde ich eigentlich noch gar nicht mal unbedingt anfangen mit einem Rigging. Also so beim
Maschinen... Ist schon zu kompliziert eigentlich.
Bei Maschinen macht es eigentlich weniger Sinn. Also sei denn, du hast wieder Roboter und so weiter, dann macht das dann Sinn.
Okay.
Vielleicht, aber eigentlich also würde ich sagen...
So Greifroboter und so.
Ja, genau. Aber selbst die... Ja doch, da macht Rigging schon Sinn. Aber ich würde sagen, Rigging... die Stärken des Riggings liegen eigentlich vor allem darin, also dass man ein Skelett mit seinem Mesh verbindet, liegen vor allem daran, wenn sich...
Das ist doch jetzt aber dann wieder Skinning.
Oder das Skinning, ja, genau. Also,
das gehört immer zusammen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so trennt. Oder ich glaube, das wird doch oft einfach unter Rigging zusammengefasst.
Okay,
Also die Stärken liegen darin, würde ich sagen, dass man damit relativ leicht die Oberfläche die Oberflächengeometrie verformen kann. Und bei einem Roboter oder generell bei mechanischen Objekten ist das eigentlich nicht nötig.
So, und jetzt haben wir ein Modell von einer Person oder von irgendeinem Auto. Wir haben da ein Skelett reingezeichnet, das heißt, wir wissen, wo sich das bewegen kann. Wir haben da eine Textur zugewiesen, dass es jetzt auch hübsch schon aussieht. Wir haben... das Skelett mit der Haut, mit dem Äußeren verbunden. Wie geht's dann weiter? Was macht man noch oder was kann man noch machen? Das kann man sich jetzt schon zum Beispiel mal ausdrucken oder wie? Also dann beleuchten lassen?
Genau, Beleuchtung ist natürlich noch ein Punkt, den man beachten muss. Also wie leuchte ich die Szene aus? Da gibt's ja auch wieder verschiedene Lampentypen.
Ja.
Also man hat zum Beispiel einfache Lampen, die einfach einen Punkt darstellen und in alle Richtungen Licht aussenden.
Ja.
Dann gibt's noch das sogenannte Sun-Objekt im Blender, was einfach nur eine Intensität und eine Richtung zugewiesen bekommt und dann sozusagen parallele Lichtstrahlen zum Boden sendet, so wie man das von der Sonne eigentlich auch in abstrahierter Form zumindest erwarten würde. Und da gibt es dann noch andere Lichtquellen.
Weil die Lichtquelle einfach mal so breit ist.
Ja, weil die einfach, die ist einfach so weit weg, dass man einfach davon ausgeht, okay, die Lichtstrahlen sind jetzt parallel.
Ja.
Und da gibt es auch noch andere Lampentypen. Also üblicherweise verwende ich eine Dreipunktbeleuchtung. Also ich mag es eigentlich nicht zu kompliziert, dass ich... einfach mal möglichst wenige Lampen suche.
Ja.
Eins, was, da gibt es die sogenannte Hemilampe, die sich wie eine Halbkugel über die Szene umschließt und für so eine allgemeine, schöne Ausleuchtung sorgt.
Mhm.
Und dann legt man vielleicht noch so ein paar einzelne Lampen fest, die Glanzpunkte dann auf den Objekten bilden, wo sich ein bisschen was spiegelt.
Okay.
Und das reicht dann meistens.
Das ist auch eine ziemliche Wissenschaft, auch in der Filmindustrie.
Ja, eine Kunst, würde ich sagen.
Ja, irgendwie, ich glaube, in Filmen wird verwendet, dass du 5 Lichtquellen hast.
Mhm.
Also irgendwie 4 von vorne und eine von hinten.
Ach krass. Jetzt auch in echten Filmen dann, oder wie?
Ja.
Mhm. Ah. Okay, ja, also ich habe keine Ahnung, ich glaube euch das jetzt.
Stecke ich auch nicht so drin.
Okay, das heißt, das Licht ist gemacht. Wie geht's weiter?
Ja, dann hätten wir ja noch die Animation. Also du hast mal angenommen...
Kommt erst Rendering oder kommt erst Animation?
Naja, bevor du ein Bild renderst, mal angenommen, du möchtest eine Animation rendern, dann musst du ja erstmal irgendwie Verhalten definieren von deinem Objekt. Also mal angenommen, ich habe ein Auto, dann muss ich ja erstmal sagen, okay, das Objekt bewegt sich von A nach B und während es sich bewegt, drehen sich noch die Räder und so weiter. Das heißt, ich muss erstmal irgendwie eine Animation festlegen und danach kann ich ja die einzelnen Bilder rendern. Also die Sequenz erzeugen, das Video oder die Einzelbilder.
Okay, wie macht man diese Animation?
Ja, also da gibt es dann auch wieder verschiedene Herangehensweisen, aber das verbreitetste ist sicherlich die sogenannte Keyframe-Animation. Also mal angenommen, ein Auto soll sich bewegen innerhalb von einer Sekunde von Punkt A nach Punkt B. Dann würde ich, da wir ja wissen, dass in einem Video einfach 25 Bilder, sagen wir mal, abgespielt werden pro Sekunde, dann gehe ich also auf Frame 1, setze für die aktuelle Position meines Autos ein Keyframe, also sage, okay, das ist Frame 1.
Das sieht so aus.
Dann gehe ich auf das Frame 25, das heißt bis zum Ende der Sekunde, bewege das Auto und lege dann wieder ein Keyframe fest und dazwischen wird interpoliert. Was ja auch so ein gängiges Verfahren ist, gibt es auch bei vielen anderen Programmen, Flash und so weiter.
Werden so auch professionelle Filme gemacht oder wird da jedes einzelne...
Da kommt sicherlich auch Keyframe-Animation zum Einsatz, aber das ist dann sicherlich auch noch ein bisschen komplexer. Also es ist auch nicht so, dass man nur diese einzelnen Keyframes in dem 3D-Fenster festlegt, sondern man hat dann auch noch Graphen und Kurven, die man verändern kann, an denen man rumziehen kann, einzelne Punkte, das sind dann wieder so Bézier-Kurven wahrscheinlich, an denen man noch so Feintuning machen kann.
Okay.
Und natürlich gibt es auch dieses Motion Capturing, also wenn ich jetzt natürliche Bewegung habe, gerade bei Menschen, da möchte ich dann vielleicht nicht jede einzelne Bewegung in meinem 3D-Programm bearbeiten, weil es dann wieder unnatürlich aussieht, sondern ich zeichne einfach eine natürliche Bewegung auf mit den verschiedenen Verfahren, die es da gibt.
Also das heißt, das sind dann extra Hardware-Geräte oder irgendwelche...
Na, um es mal kurz zu beschreiben, meistens machst du es so, du hast mehrere Kameras im Raum und dann stellst du da einen in die Mitte, der hat meistens dann so einen lustigen schwarzen
Anzug an mit bestimmten Punkten drauf, die man gut verfolgen kann.
Genau, und das Ganze nimmst du auf und durch die verschiedenen Perspektiven hast du dann quasi dann dein 3D drinne.
Ersetzt mir das denn nur die Bewegung oder kann mir sowas auch da irgendwie das Skelett,
dieses Rigging? Diese Punkte machst du dann an dieses Rigging wieder ran, diese weißen Punkte.
Aber kann denn so eine Aufnahme auch irgendwie das Rigging mir ersetzen?
Das Rigging glaube ich nicht. Also ich denke mal, du musst schon erstmal irgendwie so ein Skelett definieren und ich vermute mal, dass man dann diese eigenen diese einzelnen Punkte, die man an dem Anzug dann hat von dem Menschen, der aufgenommen wurde, dann noch irgendwie mit dem Skelett verbinden muss, um zu sagen, mal angenommen, ich habe an einem Ellbogen einen Punkt an meinem Anzug und ich bewege das und nehme das auf, dann muss ich wahrscheinlich noch zuweisen, dass dieser Punkt an dem Ellbogen auch zu dem Ellbogen von dem 3D-Modell gehört. So stelle ich mir das zumindest mal vor.
Ja, genau, so funktioniert das.
Und
du verbindest halt dieses Rigging-Skelett mit dem, was du halt an deinem eigenen Skelett dran hast.
Okay, und kann ich, und wenn ich das jetzt irgendwie animiert habe, speichere ich auch alles in dieser Blend-Datei?
Ja, genau, also zumindest mal, um deine Zwischenschritte zu speichern, so wie das auch mit einer PSD-Datei machen würdest, im Photoshop beispielsweise oder GIMP, ähnliche Formate. Dann hast du zunächst erstmal deine ganzen Daten und Modelle gespeichert in der .blend-Datei, aber am Ende möchtest du ja vielleicht ein Bild haben, also ein JPEG oder eine AVI-File, ein Video und so weiter. Und dazu musst du ja dann noch dein Modell rendern.
Ja.
Ja, also gehen wir mal davon aus, du hast die Animation gemacht, das Objekt bewegt sich jetzt, das Auto mit all seinen Feinheiten und so weiter. Dann müsstest du noch Einzelheiten des Renderns festlegen, also wie viele Frames pro Sekunde habe ich, welche Auflösung hat mein Video, welches Videoformat und so weiter. Blender unterstützt auch mehrere Sachen. Und dann würdest du sozusagen den Render-Button klicken und dann kannst du erstmal in Ruhe einen Kaffee trinken gehen.
Was passiert da? Also eigentlich habe ich noch eine Frage zur Animation davor. Und zwar, wenn ich jetzt den König der Löwen animiere, ja? So, und wenn ich das jetzt heute Abend machen möchte, der Pumba, der hat ja einen bestimmten G-Stil. Kann ich diesen G-Stil irgendwie, irgendwie dem Modell irgendwie anhängen und das dann wiederum umsetzen über den ganzen Film oder muss ich das den ganzen Film irgendwie animieren? Also wisst ihr, was ich da meine?
Na, wenn der zum Beispiel die ganze Zeit bloß durch die Savanne da läuft, dann kannst du da einfach halt einmal diese Gehbewegung aufnehmen und dann einfach interpolieren.
Ich glaube, ich weiß schon, was du meinst.
Nee, aber das sind einfach so typische Charakteristiken, dass der zum Beispiel immer, wenn der trinkt, eine Trinkbewegung macht, dass er einen kleinen Finger abspreizt oder irgendwie sowas. Oder dass der immer auf dem rechten Bein humpelt oder, verstehst du? Und dass er dann, wenn er irgendwelche anderen Sachen macht, Bewegung irgendwie innehaben, dass er dann irgendwie dieses Manko oder diese besondere Besonderheit, dass er das irgendwie mitnimmt, dass er, auch wenn er sich hinsetzt, dass er da an sein krankes Bein achtet, oder?
Ja, so das, was du meinst, ja, da müsste man wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr Logik, also ein bisschen mehr Intelligenz reinpacken, aber was man vielleicht auch nochmal kurz ansprechen könnte, ist die Möglichkeit, dass ich natürlich nicht immer jeden einzelnen Schritt animieren muss, sondern ich kann zum Beispiel festlegen, ich habe meinen genommenen Menschen, der führt eine Bewegung aus, sagen wir mal einen Becher zum Mund, also das Trinken, was erstmal alleine steht und dann unabhängig davon nochmal eine Bewegung. Und so hat man eben verschiedene Teilanimationen, die man dann zusammenfügen kann, sodass man jetzt wirklich nicht immer jede von jeder einzelnen Szene, jedes kleine Detail neu modellieren muss, sondern man setzt das dann auch aus verschiedenen Bausteinen
kombinieren.
Zusammen.
Okay. Hm?
Und da gibt es einen Blender, den sogenannten, ich glaube, den Non-Linear Editor, den man dafür nutzt. Also man hat eigene Actions, glaube ich, heißen die, für dieses Skelett. Definiert also Teilanimationen und kann die dann kombinieren und zusammensetzen.
Mhm. Ja, so jetzt muss man wieder ein bisschen das Popcorn dran glauben nebenbei. Jo. Ist ja, sag ich mal, auch ein Thema, was sehr kinonah ist, ne? Dieses Blender, muss man ja schon sagen.
Ja, wobei Blender, glaube ich, noch weniger in der Filmindustrie eingesetzt wurde. Ist, glaube ich, mehr so für kleine Studios und Einzelanwender als jetzt diese großen
Studenten.
Programme. Studenten, genau.
Ja. Herr Hobby, okay. Aber also ich habe auf der Seite gesehen, dass es da durchaus hervorragende Ergebnisse gibt. Also in den statischen Sachen, wo einzelne Bilder nur irgendwie hinten rausfallen, aber auch in den Filmen. Also die Ergebnisse, die sind schon professionell, die man
ja, da auf jeden Fall. So gibt es hervorragende Künstler, deutsche und auch international vor allem. Und sehr beeindruckend sind auch die Filmprojekte von der Blender Foundation, also die Vereinigung, das ist eine nicht kommerzielle Vereinigung, die hinter Blender steht und sich um die Entwicklung kümmert. Da können wir ja mal ein bisschen drauf eingehen. Also es ist vor allen Dingen auch ein sehr interessanter Entwicklungsansatz, der da eigentlich...
Allein schon, dass die ihre Projekte immer nach Früchten benennen.
Genau, die nennen sich dann Project Durian oder Project Orange.
Habt ihr schon mal...
Peach.
Ja, Peach, genau.
Habt ihr schon mal so ein Durian gegessen? Die stinkt wie Sau.
Nee.
Total eklig.
Du?
Ja.
Schmeckt?
Nee. Okay.
Also ich würde es gerne mal ausprobieren. Aber.
Fahr nach China.
Also ich habe bloß auf der Wikipedia dann diese Verbotsschilder da gesehen.
Welche Verbotsschilder?
Ja, das wird da mit, also da steht halt drin, du darfst da mit irgendwie Durians nicht irgendwie in die U-Bahn gehen, weil du dann sonst eine Strafgelder und so zahlen darfst.
Ah ja.
Weil dieser Gestank anscheinend auch nicht einmal so rausgeht, wenn er einmal drin ist.
Ist richtig. Und es gibt Leute, die verkaufen sowas auf dem Markt und es gibt auch Leute, die kaufen sowas. okay, hier vielleicht nicht das Thema. Da gibt es ja auch ein Riesenprojekt, was da ziemliche Wellen geschlagen hat, das ist dieser fette Hase.
Ja, das war das letzte Projekt, das Big Bug Bunny nannte sich der Film.
Das kleine Obst.
Genau. Und wie nannte sich das? Project Orange oder Peach?
Doch,
die haben alle, die Projekte haben alle Namen.
War das von Apricos?
Okay.
Aprico oder, ja, kann auch sein. Bin ich jetzt nicht mehr so sicher. Kann sein, es gab Aprico und Peach. Das eine war der Film Big Bug Bunny und dann gab es noch ein Spiel dazu.
Okay.
Oh, na, weiß ich
Yo nicht mehr. Frankie.
Genau, Yo Frankie.
Okay.
Bleiben wir vielleicht erstmal bei dem Film, dieser Big Bug Bunny. Also das ist eigentlich so ein Entwicklungsmodell, was die Blender Foundation da vorantreibt. Die sagt, die beste Möglichkeit, Blender weiterzuentwickeln, ist einfach Sachen zu produzieren, Filme oder Spiele. Und so hat das 2005 angefangen, dass man gesagt hat, wir holen jetzt mal die besten Künstler, die wir so haben, nach Amsterdam. Ich weiß nicht genau, wie viele das waren. Die haben sich dann für ein
halbes Jahr... Wie lange warst du da?
Leider noch nicht.
Ja.
Die haben sich dann so für ein halbes Jahr zusammengesetzt, einen Film produziert und man hat halt festgestellt, dass es ziemlich gut funktioniert.
Ja.
Man hat halt im Vorfeld schon DVDs verkauft, oder so läuft es jetzt zumindest, dass man so eine Pre-Sale-Kampagne hat.
Um das dann ein bisschen zu finanzieren.
Um das zu finanzieren, genau. Ich glaube, da müssen dann so 30-40% des Geldes reinkommen, weiß ich jetzt nicht ganz genau.
Ja.
Und dann sagt man, okay, jetzt haben wir 30.000 Euro zusammen oder wie auch immer, jetzt fangen wir mal an und laden noch ein paar Künstler ein und produzieren mal los. Und das Ziel ist halt nicht nur, diesen Film zu produzieren, sondern halt vor allem auch in diesem halben Jahr zum Beispiel Blender dann stark weiterzuentwickeln für die Bedürfnisse der Künstler.
Also ich finde das eine ziemlich coole Idee, weil je mehr Geld reinkommt, desto besser wird halt auch der Film.
Ja, genau. Ja, ist auf jeden Fall cool. Und die Ergebnisse sind auch echt vorzeigbar.
Ja, das scheint sich auch richtig zu bewahrheiten.
Und sind diese Filme dann auch Open Source oder sind die Closed Source?
Genau, das ist ein wichtiger Punkt, dass diese Projekte sind sogenannte Open Movies. Also nicht nur der Film selber ist frei verfügbar, also sondern kann runtergeladen werden, sondern alles, was da produziert wurde, auch die Bilder, die Texturen, der Sound.
Ja, das ist sehr cool.
Und kann alles dann runtergeladen werden, du kannst viel von lernen. Also ich habe da mal so ein bisschen reingeschaut in andere Projekte, sehr interessant.
Ja. Wobei ich glaube, viele Sachen so aus dem Making-of-Bereich, die kriegst du erst, wenn du die DVD gekauft hast, oder?
So quasi also während der Produktion bekommst du natürlich nicht alles, also das wird dann normalerweise erst später reingestellt, aber die DVDs, so wie sie die verkaufen, also zunächst mal wäre es natürlich auch schön, wenn man die DVD kauft, also es gibt dann auch so einen Blender-E-Shop und die DVDs stehen aber generell auch unter einer freien Lizenz, ich glaube Creative Commons oder, weiß ich nicht ganz genau, aber die kann man auf jeden Fall auch frei tauschen und dann runterladen.
Und wie, also in dieser Galerie, wo man dann sich die Bilder angucken kann, da sind leider die viele Bilder einfach nur so drin, ohne die Modelle preisgegeben zu haben. Das fand ich ein bisschen schade.
Ja, das ist ja wieder was anderes. Das sind ja die einzelnen Künstler, die da Bilder erzeugt haben. Das hängt ja nicht zusammen mit diesen Open Movies.
Ja. Wie groß ist denn so eine Blenddatei von, also das ist natürlich ganz unterschiedlich, was man damit modelliert und was man also damit so, speichert und so, aber...
Solange du nicht einen Haufen Texturen noch mit reinlädst, hält sich es eigentlich in Grenzen. Also es gibt auch ein internes Kompressionsverfahren, wobei ich jetzt nicht genau weiß, welches das ist. Aber die Blendfiles selber halten sich eigentlich in Grenzen, solange dein Modell nicht übermäßig groß wird. Also es gibt ja zum einen auch die Möglichkeit, Texturen nicht nur extern zu referenzieren, zu verlinken, sondern in die Datei mit reinzupacken. Das gleiche gilt auch für Sounds. Und dann wächst so eine Datei natürlich entsprechend an.
Alles klar. Aber kannst du sagen, irgendwie was frisst besonders viel Platz? Ist das die Animation oder sind das die Gitter oder?
Also das ist, kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber ich würde sagen vor allem, dass die Komplexität des 3D-Modells frisst relativ viel Speicher, würde ich vermuten.
Tja, dann sind wir ja schon relativ weit. Wir haben jetzt gerendert irgendwie, beziehungsweise sind dabei. Also wir wollten vielleicht noch ein bisschen da tiefer drauf eingehen. Was muss man alles beim Rendern für Parameter irgendwie angeben? Oder?
Zunächst würde ich mal das Ausgabeformat einstellen. Also hast du ja verschiedene Möglichkeiten. Du kannst, wie gesagt, ein Bild rendern oder ein Video. Da kannst du, hat man die Möglichkeit eben, ja, die gängigen Formate gibt es da, JPEG, PNG und so weiter. Aber und also ich mache das zum Beispiel so, dass ich, wenn ich vorhabe, eine Animation zu rendern, dann erzeuge ich mir nicht gleich ein Video, sondern Einzelbilder. Das hat zum einen den Vorteil, dass angenommen, ich habe eine Animation, die schon ein bisschen komplexer ist, sagen wir mal, und die möchte ich halt nicht auf einem Rechner rendern, weil das einfach, sagen wir mal, 100 Stunden dauern würde. Ja. Dann nehme ich mir halt lieber 10 Rechner und schalte die zusammen zu einem Renderfarm oder Netzwerkrendern sozusagen. Und
das,
dann
das bietet Blender dann.
Genau, ja, da gibt es Plugins für, zum Beispiel, einfach um mal ein paar Begriffe zu nennen, das PharmaJo ist so ein Plugin. Da habe ich einfach eine Serveranwendung, die ich auf meinem Rechner starte. Auf den ganzen anderen Rechnern starte ich dann den Client und habe dann in Blender noch ein Skript. In Blender habe ich ja die Möglichkeit, mit Python Skripte einzubinden, auszuführen. Und dieses Skript schickt dann an den Server die Blend-Datei und der verteilt das an seine Clients.
Was kann man da alles skripten? Sind alle Arbeitsschritte skriptbar? Oder?
Also man kommt an sehr viel ran. Es gibt eine Blender-Python-API. Also man kann, ich glaube, an fast alles, an fast alle Objekte in Blender mit Python ran, um da spezielle Skripte zu schreiben. Mal angenommen, du möchtest Arbeitsschritte vereinfachen. Also ich hatte mal ein Skript von jemandem, da konntest du zum Beispiel Schrauben erzeugen. Ja?
Ja.
Hast also einfach nur ein paar Parameter festgestellt, die es da im Maschinenbau gibt. Irgendwie Durchmesser, Gewinde-Eigenschaften und dann exportiert ihr, also hast sofort eine Schraube, ja, die einfach Arbeitsschritte zusammenfasst.
Da kannst du dir auch eigene Werkzeuge basteln mit Python, die du und dann halt drinnen verwenden kannst.
Wie gut ist das dokumentiert?
Also es ist okay, würde ich sagen. Also ich habe noch nicht so sehr viel mit Python gemacht. Eher in der Game Engine mal kleine Python-Skripte geschrieben. Also ich habe zum Beispiel auch mal so eine kleine 3D-Anwendung gebaut, einfach da mal eine Maussteuerung für gemacht und andere Sachen irgendwie, Objektverhalten festgelegt in Python.
Okay.
Und das macht sich eigentlich relativ gut, finde ich, da Python ja auch eine sehr relativ abstrakte, hohe Skriptsprache ist, da macht sich das eigentlich ganz gut.
Um auf die Frage einzugehen, ist es auf jeden Fall ausreichend, also um damit gut arbeiten zu können.
Okay, ein bisschen Python muss man können und dann...
Genau.
Okay. Ja, wir waren noch beim Rendern. Du hast gesagt, der PharmaJo, der kann das ein bisschen aufteilen. Was muss man sonst noch beim Rendern machen? Das Ausgabeformat?
Genau, Ausgabeformat.
Dann die Detailtiefe
bestimmt? Die Detailstufe, also zum Beispiel Parameter wie Anti-Aliasing, also Kantenglättung. Ja, es gibt auch schon so Motion Blur, was man direkt festlegen kann, in welchem Grad das ist. Und mal angenommen, du möchtest doch vielleicht direkt ein Video erzeugen, dann musst du dafür natürlich auch noch Parameter festlegen, wie viel, da gibt es ja so Keyframes im Video, Seitenverhältnis der einzelnen Pixel und so weiter kannst du da noch angeben. Bildwiederholfrequenz im Video.
Ja.
solche Sachen.
Farbraum.
Genau.
Kann Blender alle nötigen Farbräume, die es da so gibt, oder?
Also
das ist ja irgendwie zum Beispiel bei GIMP, sagen ja immer die Profis, ja, der riesen Nachteil bei GIMP, das kann kein CMYK. GIMP kann nur irgendwie RGB und deswegen ist das kein Profi-Tool.
Also bei Blender weiß ich auf jeden Fall, RGB und RGBA kann man rausrendern, also zum Beispiel PNGs mit Alpha-Kanal erzeugen, wie ja. Das mit CMYK ist, kann ich jetzt nicht genau sagen.
Mhm.
Man hat aber auch auf jeden Fall die Möglichkeit, was wahrscheinlich wichtiger ist, Bilder im High Dynamic Range ja, Verfahren zu erzeugen, also HDRI-Bilder, die einen höheren Dynamikumfang haben. Da gibt es dieses Open-EXR-Format, in dem man auch die Bilder erzeugen kann, wo dann noch einzelne Ebenen mit drin liegen. Und das, denke ich, ist das, was man bei größeren oder professionelleren Produktionen machen sollte.
Wo spielt denn überall diese Physik- und Partikel-Engine mit rein?
Also die Physik-Engine, das ist ja diese Bullet-Engine, oder Bullet, diese Bullet-Physik-Bibliothek, die wird, glaube ich, also ich weiß nicht genau, inwieweit Blender da eigene Tools mitbringt und inwieweit das auf diese Bullet-Engine zugreift, aber zum Beispiel in Spielen braucht man es ja, wenn du, angenommen, du erzeugst ein Ballerspiel und du schießt auf irgendwelche Kisten und denen sollen eine Masse zugewiesen werden und ein Verhalten, wenn die Kugel diese Objekte trifft. Und also zum einen kannst du es in der Game-Engine nutzen, und auf der anderen Seite auch in Animationen, also zum Beispiel, das gibt ja in Blender auch ein Partikelsystem, wenn man also Schwärme von Objekten erzeugen möchte und es kommt nicht so sehr darauf an, wie sich einzelne Objekte verhalten, dann kann man auch für diese Partikel, also diese einzelnen Objekte, Kollisionen festlegen und so weiter. Und da spielt dann, glaube ich, auch die Physik-Engine mit rein.
Mhm. Okay.
Na, was Partikel-Engine bei Blender ist auch noch... Da gehört auch noch so Fluid-Simulation da rein, also Wasser
und Spaß. Das heißt, wenn ich jetzt animieren möchte, wie jetzt hier dieser Pumba am Strand lang tüdelt, dann würde ich einmal erstmal diesen Pumba animieren, ja? Das heißt, das ist auch so ein Viech, glaube ich, ne? Und dann würde ich irgendwie den modellieren, irgendwie, also die ganzen Arbeitsschritte hatten wir ja dann, und dann würde ich bei dem so eine Gehbewegung machen. Als nächstes würde ich dann irgendwie einen Strand machen, das besteht aus Wasser und aus Sand.
Ja, also wie du das schon gesagt hast, man hat die Möglichkeit, auch Wasser zu animieren, also Fluidsysteme.
Ja.
Und ja, da müsstest du halt eine Art Gefäß modellieren, wo das Wasser drin sich befindet und dann vielleicht auch noch Kraftfelder erzeugen, also Wind im Prinzip, die dir dann noch Wellen simulieren.
Das kann Blender auch alles.
Das kann Blender auch, ja. Also Kraftfelder definieren, also einzelne Objekte sich durch Wind und ähnliche Sachen beeinflussen zu lassen. Mhm. Ja, zum Beispiel diese Partikelströme oder eben auch, ich glaube, bei Wasser müsste es auch gehen.
Und wie müsste man denn zum Beispiel Blender sagen, wenn der jetzt da auf den Strand tritt, dann gibt das den und den Abdruck. Wie müsste man das, also wie detailliert müsste man das eigentlich, oder kann man eben sagen, irgendwie
ich glaube, das reicht, wenn du sagst, dass dein, wie heißt er nochmal?
Pumba.
Dein Pumba einfach nur ein physikalisches Objekt ist und halt das Wasser auch noch und der Strand auch.
Ja.
Das sollte eigentlich ausreichen.
Okay.
Ja, es gibt dann, glaube ich, Möglichkeiten, Texturen dann auf den Strand zu zeichnen, aber richtige Verformungen damit, da müsste man vielleicht mit Softbodies ran. Müsste ich mich auch nochmal ein bisschen mit beschäftigen. Ja,
einlesen. Dann kannst du auch noch was zu dieser Spiele-Engine erzählen. Du hast gesagt, da hast du dich schon mal mit beschäftigt.
Ja, das ist eigentlich sehr schön. Also man kann relativ einfach ein 3D-Spiel erzeugen. Oh, vor allem was Schönes, ohne großartig programmieren zu müssen. Also ich habe im Blender eine Möglichkeit, grafisch sogenannte Logic Bricks zu definieren, also einfach Verhalten, das ich an ein bestimmtes Objekt hafte. Mal angenommen, ich sage, ich habe mein Auto, das ist ein Objekt, und dieses Auto reagiert dann auf eine bestimmte Tastaturhingabe, dass man sagt, wenn ich eine Taste drücke, dann bewegt sich es also nach vorne zum Beispiel. Und so habe ich die Möglichkeit, auch grafische Verhalten von einzelnen Objekten festzulegen. Und wenn ich kompliziertere Sachen machen möchte, dann kann ich da immer noch mit Python ran. Also gibt es eine eigene Game Engine API.
Mhm. Na, soweit ich weiß, ist die Game Engine ja Crystal, benutzen die im Blender.
Ich glaube...
Mit der Physik Engine Bullet.
Also Crystal Space ist das, was du meinst, glaube ich. Das ist noch, aber das ist, glaube ich, noch eine eigene, also noch eine andere. Dieses Spiel, Yo Frankie zum Beispiel, ich vermute mal, du sprichst darauf an.
Ja, genau.
Die haben irgendwie beide verwendet, ja, dieses Crystal Space und auch die interne. Also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es dieses Spiel sowohl für die Blender-interne Engine als auch für die Crystal Space Engine. Aber Blender hat auf jeden Fall noch eine losgelöste eigene 3D-Engine. Dieses Crystal Space ist, glaube ich, noch eine andere.
Du meinst Spiele-Engine.
Spiel-Game-Engine, ja. Was habe ich gesagt?
3D-Engine.
Okay, Spiele-Engine, ja. Game-Engine.
Und kann ich da auch dann irgendwie mit Programmiersprachen gegenprogrammieren, die ich kenne, zum Beispiel C?
Also nicht, dass ich wüsste. Blender selber ist ja in C und C++ geschrieben, ja, und mit einer Python-Anbindung dann, aber habe ich noch nicht von gehört, dass man da irgendwas mit C machen könnte.
Weil letztendlich, ich stelle mir das so vor, dass, also wenn ich, also ohne dass ich da jetzt näher Ahnung hätte, aber so, wir wollen auch nochmal in Zukunft über Programmiersprachen unterhalten, aber das, was ich über Skriptsprachen weiß, ist immer, die sind ein bisschen langsam.
Ja, aber auf deiner Seite natürlich wieder schön abstrakt.
Ja, vielleicht, ja.
Ich denke mal, es sollte kein hoch. Problem sein, in C einfach mal so ein Modul zu schreiben für Blender.
Ja.
Also ich, okay, denke mal, die Option haben, werden sie sich bestimmt nicht verbaut haben.
Okay, nichts Genaues weiß man nicht hier. Gut. Ja, ich würde sagen, da haben wir einen relativ großen Roundup jetzt über die einzelnen Möglichkeiten von Blender. Hm. Wenn man da jetzt so anfangen will, was muss man da, gibt es irgendwelches Fachwissen, was man mitbringen muss? Irgendwie mathematisch, Bézier sollte man vielleicht mal gehört haben oder so?
Aber also das finde ich eigentlich überhaupt nicht, dass man großartig Fachwissen mitbringen kann. Sicherlich, wenn man in die Entwicklung mit einsteigt, also gerade 3D-Grafik ist ja sehr, sehr mathematikbasiert und so weiter, ja, aber für die reine Anwendung, finde ich, muss man eigentlich gar nicht so viel Hintergrundwissen mitbringen. Also es gibt da auch sehr schöne Tutorials, die man sich anschauen kann. Das ist eigentlich alles sehr, sehr grafisch und intuitiv. Und man bekommt auch ein gutes Gefühl dafür, wie diese zum Beispiel Bézier-Kurven arbeiten. Einfach, ja, wenn ich mir mal so eine Kurve erzeuge und mal an ein paar Punkten rumziehe, wenn ich weiß, welche Funktion mir was realisiert, ja, dann muss ich ja nicht unbedingt wissen, welcher Algorithmus dahinter steckt,
ja,
um eine Aufgabe zu lösen.
Und solche Begriffe, wie ich da, also ich hatte mal die ersten paar Schritte in diesem Wikibook da mitgemacht. Die ersten paar Schritte, wie zum Beispiel Sphere oder was es da gibt, wie kann man die irgendwo nachschlagen? Stehen die im Handbuch oder sind das so allgemeine Medieninformatiker-Begriffe, die man dann irgendwie doch irgendwo kennt?
Naja, Sphere heißt Kugel. Also ich vermute, ja, mal, dass du spitzt, glaube ich, auf diesen Gasser an. Da gibt es so ein Pfefferkuchenmännchen in der deutschen Wikipedia,
genau,
den man in diesem Blender-Book, den man da bauen muss. Das ist eigentlich ganz nett gemacht, weil man relativ einfach mal alle Schritte, also zumindest so die wichtigsten Schritte mal durchgeht.
Mhm.
Und bei dem Gas war das, glaube ich, der Fall, wenn du dessen Kopf modellierst, erzeugst du eine Kugel, also eine Sphere, und dann drückst du die so platt und dann gibt das so eine Art einen Kopf von einem Pfefferkuchenmann.
Genau.
Und muss man ja, das und, ja, gibt sicherlich, ja, Wikipedia stellt da sicherlich einen guten Startpunkt, ja, da dafür.
Wie ist sonst die Blender-Doku, die hauseigene?
Also die Blender, ja, das wäre dann sozusagen die Dokumentation auf der offiziellen Webseite, blender.org.
Mhm.
Das ist natürlich dann alles Englisch. Und muss man aber nicht unbedingt sich anschauen. Also ich finde wirklich, diese deutsche Blender-Dokumentation ist sehr gut, sehr umfangreich, über sehr viele Funktionen. Das ist auf jeden Fall ein guter Startpunkt. Also einfach mal bei der deutschen Wikipedia Blender eingeben und dann steht unten bei Weblinks Wikibook Blender.
Ja. Gibt's, also ich weiß, dass du da nicht so viel Erfahrung hast, aber vielleicht hast du ja mal irgendwie gelesen, gibt's vergleichbare, oder was sind die vergleichbaren professionellen Produkte?
Also, naja, die professionellen Produkte sind ja sicherlich so bekannt, also 3D Studio Max sicherlich von Autodesk, also die einschlägigen Produkte, 3D Studio Max, Maya, was gibt's noch so, Cinema 4D, ja, und da gibt's auch noch einige neuere jetzt,
ja.
Und das sind sicherlich die Programme, die in großen Studios Anwendung finden, und wie schon gesagt, Blender ist im Moment immer noch so mehr Underground, naja, das vielleicht auch nicht, aber so in kleineren Studios, also kleinere Gruppen arbeiten damit und so, ja, Individuen halt.
Ich glaube, das dürfte hauptsächlich der Bedienung zu beschulden sein, oder?
Ja, das auch. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass die Anwendung an andere, da gibt es doch zum Beispiel diesen Standard von Pixar, Renderman, glaube ich, war doch diese Engine, diese Render-Engine von Pixar.
Mhm.
Und ich glaube, da gibt es auch noch so ein paar Sachen, dass Blender noch nicht so richtig oder noch nicht ausreichend genug Industriestandards unterstützt.
Okay.
Ja, von Formaten her eigentlich schon, dachte ich.
Ja, aber naja.
Aber, ja.
Okay. Dodo, du sagtest die Bedienung. Also, die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig vielleicht am Anfang, aber...
Eigen. Die ist halt komplett eigen. Also,
ja, genau. Halt, also das ist halt so ein typischer Kritikpunkt, glaube ich, vom Blender, dass man sagt, ja, das bricht ja mit gewohnten Standards. Also, was immer wieder ungewohnt ist, zum Beispiel, dass man Objekte mit X löscht und nicht mit Delete. Also, da erwische ich mich auch manchmal im Betriebssystem, dass ich versuche, irgendwelche Dateien mit X zu löschen. Das geht
Vim.
Dann nicht.
Das ist eindeutig Vim-Benutzung. Ist super. Also. Sehr sympathisch.
Aha. Ja, und dass man zum Beispiel auch Objekte mit einem Rechtsklick auswählt und nicht mit einem Linksklick, das ist natürlich gerade für Windows-Nutzer sehr verwirrend. Und
gerade für, ja, Mac-Nutzer sehr scheiße, ha?
Ja.
Ja, aber Vim bricht ja auch einfach mit sämtlichen konventionellen Bedienungen.
Ja, aber ist dann ist
allein schon die Pfeilsteuerung haben sie doch erst nachträglich eingebaut.
Aber wenn man denn einmal drin ist, dann geht's unheimlich super. Und das, glaube ich, habe ich gehört, geht bei Blender auch. Das heißt, diejenigen, die es dann, die sich da reingefitzt haben.
Ja, genau, das finde ich eigentlich auch. Also Blender lässt sich sehr schnell steuern und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Blender ursprünglich mal für, ja, wie ich es vorhin gesagt habe, so ein Inhouse-Tool war.
Ja.
Also es ist eigentlich gar nicht so sehr für...
Wir machen alles anders.
Ja. Ist halt gar nicht so sehr für Anfänger gedacht, sondern einfach für Leute, die genau wissen, was sie wollen, die sich schon ein bisschen damit auskennen.
Ja.
Und es ist halt einfach auf einen schnellen Arbeitsfluss optimiert.
Gibt es denn noch irgendwelche bei anderen bekannten Kritikpunkte? Also du sagst jetzt, oder ihr sagtet jetzt, die Bedienung ist gewöhnungsbedürftig. Das hindert manche ansonsten die...
Ja, was ein Problem ist sicherlich auch, dass man... also in der alten Version von Blender war es nicht möglich, die Shortcuts zu ändern. Das war so fest in C implementiert, dass man das einfach nicht mehr ändern konnte. Da hat man jetzt auch gemerkt, in der neuen Blender-Version, also an der man gerade arbeitet, an dieser 2.5er Versionslinie, dass man auch einfach mal eigene Shortcuts definieren kann oder vielleicht auch von anderen Programmen, also zum Beispiel von Maya oder 3D Studio Max, die Shortcuts schon als... ja, auswählbare Alternative bereitstellt, um das Umsteigern einfach einfacher zu machen.
Na, in der GUI wollen sie auch noch was verändern.
Ja, genau, also da wurde ziemlich viel umgearbeitet. Also die GUI wurde optimiert, also nicht einfach nur schicker gemacht, sondern...
also die erschlägt einen ganz schön, wenn man da mal draufklickt.
Ja, das ist
also
gerade in dem alten Blender fand ich es auch teilweise ein bisschen unaufgeräumt, ein bisschen viel... ja, ein bisschen durcheinander. Man hat das einfach besser geordnet, besser strukturiert. Hm. Und was halt auch schön ist, man hat das... mehr Multithreading fähig gemacht. Also mal angenommen, ich rendere mir gerade ein Bild,
ja.
Dann war es halt immer so, dass Blender total festgefroren war, konnte ich nichts weiter machen.
Ja.
Und jetzt kann man einfach parallel weiterarbeiten.
Ah, cool. Hm.
Wobei, was ich natürlich bei dem alten Blender noch sagen muss, fand ich...
Die bisschen näher ans Mikro am besten, bitte.
Oh, sorry.
Ja?
Dass die Bedienung von der Benutzeroberfläche trotzdem immer noch kontextbasiert war. Also wenn ich zum Beispiel an Photoshop denke, wo du immer noch bei jedem Arbeitsschritt sämtliche andere Arbeitsschritte sehen kannst,
genau.
Irgendwelche Filter und so,
ja.
Aber du kannst halt 90% der Dinger nicht ausführen, weil sie ausgegraut sind.
Das ist
einfach ein völliger Schwachsinn.
Ja, das ist genau so ein Kritikpunkt gewesen. Mal angenommen, ich habe jetzt meinen Würfel gerade ausgewählt, dann möchte ich nicht die Objekteigenschaften für Lampen sehen zum Beispiel, weil der Würfel ist nun mal keine Lampe.
Ja.
Also so eine Sache, genau wie ihr gerade angesprochen habt. Das sind alles so Sachen, dass man das alles viel, viel mehr aufgeräumt hat und die,
ja.
Ist viel weniger auch.
Schon Ansatzwerte im alten Blender, aber ja. Es ist wahrscheinlich einfach über die Zeit
zugemüllt. Ey, das ist so eine komplexe Geschichte. Vor allen Dingen, also du musst auch so wissen, in welchem Menü musst du da jetzt klicken. Vor allen Dingen, du hast da drei Menüs oben
und ja,
die haben alle noch 1000 Unterparameter und öffnen hier noch ein Fenster und dann hast du es nicht genau gesehen. Oder du musst das eine angeklickt haben und dann hast du das aber nicht angeklickt, sondern das andere und dann suchst du dich dämlich, bis du das gefunden hast und hättest du mal doch angeklickt, aber dann hast du nicht mit der mittleren Maustaste angeklickt, sondern mit der rechten Mausklasse. Also das fand ich schon ein bisschen schwierig so.
Ja, genau. Es gibt halt einfach jede Menge Fenster und Buttons und da braucht man eigentlich irgendwie Monate und Jahre, ehe man mal alles gefunden hat überhaupt. Ja, ist sicherlich im neuen Blender dann immer noch umfangreich genug, aber vielleicht ein bisschen ordentlicher.
Du hast jetzt gesagt, irgendwie um da reinzukommen, da gibt es einmal dieses gute Wikibook und es gibt so ein deutsches Wiki oder Forum irgendwie.
Ja, also die deutschen besten Quellen sind sicherlich dieses Wikibook und auch das deutsche Forum, blendpolis.de ist das,
okay,
also die deutsche Community sozusagen. Und ja, sicherlich eine der ersten Anlaufquellen sollte sicherlich die offizielle Seite sein, blender.org, um sich überhaupt erstmal Blender runterzuladen und auch vielleicht einfach mal ein paar Screenshots anzuschauen oder was haben andere Leute so gemacht.
Ich habe ja auch mal eine Liste, auf welchen Plattformen das alles läuft, eine Sekunde. Das ist also, wir haben hier Windows 2000 XP und Windows Vista, Mac OS X mit PPC und Intel-Prozessor. Das läuft auf Linux für PowerPC und i386, auf FreeBSD 5.4, auf SGI Inrix, auf Sun Solaris 2.8 mit Spark-Architektur. Also man kann Blender schon auf ziemlich vielen Rechnern benutzen.
Genau.
Ja.
Schön Open Source.
Genau.
Ja, irgendwie das Einzige, was jetzt fehlt, ist ARM, oder?
Ja. Die Frage, ob wir uns da ARM rendern wollen.
Naja, also wenn ich gerade so an Spiele denke, ist auf jeden Fall noch ein Markt offen.
Wieso?
Na, wenn du so ein Spiel entwickelt hast, dann willst du das eigentlich auch schon auf Handheld Geräten spielen können.
Ach, muss Blender, also diese Spiele laufen denn nicht standalone, sondern müssen Blender installiert haben oder wie ist das?
Nee, die Spiele laufen schon standalone.
Genau, du kannst den Player mit
exportieren. Ja, aber dann brauche ich doch keinen ARM, dann mache ich es doch auf einem leistungsstarken irgendwie SGI-Cluster und oder?
Das Rendern, ja.
und das Modellieren und alles und dann nur spielen auf der Arm.
Ja, aber dann muss halt die Engine und so auch.
Ja, okay. Ne? Das, okay, das stimmt. Gibt es irgendwelche tote Holzbücher, also Papierbücher, die.
Ja, es gibt da, also im deutschen Raum gibt es das, oh Gott, wie hieß denn das? Blender-Book. Ja, jetzt fällt mir der Autor gerade gar nicht mehr ein. Ist aber in dem Wikipedia-Artikel verlinkt in dem deutschen.
Okay. Mhm.
Und ja, also deutschsprachige Bücher gibt es, glaube ich, relativ wenig, aber es gibt auch einige englischsprachige. Also was ich letztens mal gelesen habe, ist ein Buch von Tony Mullen, nennt sich Mastering Blender. Sehr schön, sehr umfangreich. Und da kann man auch mal in den Webshop auf blender.org mal reinschauen. Die haben da einige Bücher und das Schöne ist, dass auch ein Teil des Geldes dann der Blender Foundation zugutekommt.
Hm. Kann man denn die Erzeugnisse, also wenn ich jetzt nicht JPEG Filme, AVI oder irgendwie sowas mache, sondern irgendwie diese Blenddateien bis auf ein gewisses Niveau gebracht habe, kann ich die noch in einem anderen Programm weiterverwenden?
Ja, schwierig. Also ich vermute mal, dass das diese Spezifikation, was in der Blenddatei drinsteckt, das wird ja alles offen sein. Also ja. Da hängt sicherlich davon ab, dass jemand einen Importer baut für
ein anderes Programm. Ja, aber gibt es jetzt keine häufigen...
Also ist mir eigentlich weniger bekannt. Also,
soweit mir das noch in Erinnerung ist, haben die sich das nicht mal selber ausgedacht, was da in der Blend drin steht an Spezifikationen?
Das weiß ich nicht so genau.
Müsste man nochmal in die Wikipedia gucken.
Okay.
Die allwissende Müllhalde.
Nochmal, was du mir auch neulich mal im Park erzählt hast, die ganzen Galeriebilder, diese super coolen, krassen Dinger, von denen ich so überwältigt bin, die sind dann oft noch irgendwie nachträglich auch noch mit Photoshop gepimpt und so, ne?
Also ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute da nochmal mit 2D-Bearbeitung drüber gehen. Also es gibt ja auch dieses Compositing oder die Post-Production, dass man nicht einfach nur seine Szene nimmt, eine Beleuchtung, Material und so weiter und dann ein Bild rausrendert, sondern dass ich dann schon nochmal irgendwelche Korrekturen, Farbkorrekturen, Gamma-Korrekturen und so weiter drauf anwende. Irgendwie Farben verändere, das natürlich dann vielleicht auch mit Photoshop oder GIMP, wobei der Blender auch eigene Möglichkeiten hat. Also es gibt da auch so ein eigenes Compositing-Tool, mit dem man einige Filter darauf anwenden kann. Also es läuft dann halt so, man hat irgendwie eine Eingabe, das ist das Bild, was erstmal beim Rendern rauskommt, dann jage ich da verschiedene Filter drüber und am Ende habe ich dann mein Bild, was mir erzeugt wird.
Aber das wird in professionellen Bereichen ja auch noch mit einem extra Programm bearbeitet, also um da mal einen Namen zu nennen, Adobe After Effects. Die sind ja, jetzt war das Licht aus. Die sind ja auch darauf optimiert, dass da quasi du irgendwas reinschmeißt, was du halt mit anderen Programmen erstellt hast und dann damit halt irgendwie nachbearbeiten.
Ja.
Also gerade großes Augenmerk von denen ist ja irgendwie auf irgendwie Animation, also Film.
Ja.
Wobei man die Fähigkeiten da von Blender sicherlich nicht mit Adobe After Effects vergleichen kann. Das ist ja sicherlich so der Standard After Effects zum Nachbearbeiten. Ja,
ich wüsste jetzt auch nie, ob es da irgendwie eine Open-Source-Alternative gibt.
Ja, wüsste ich auch nicht. Also wie gesagt, Blender hatte einige Möglichkeiten schon was zu machen. Also Filter dann noch drauf anzuwenden und auch einzelne Bilder im Nachhinein noch nachzubearbeiten. Aber sicherlich nicht in dem Umfang, wie das mit After Effects möglich ist.
Ja, wahrscheinlich so ein paar Grunddinger und...
Ja, also einige Leute sagen halt, ja, man kann in Blender eigentlich alles machen, nur es ist dann halt wesentlich umständlicher als in anderen Programmen. Ja, ist sicherlich auch noch ein bisschen Arbeit nötig.
Naja. Okay, kommt Zeit, kommt Rat. Letzten Endes, die Community wird immer stärker und immer größer und immer aktiver mit immer tolleren Ergebnissen. Ich habe mir nichts weiter aufgeschrieben, auch nichts weiter im Kopf. Wollt ihr noch irgendwie was loswerden?
Na, die haben es jetzt wieder so ein Google Summer of Code geschafft.
Ja. Und also, werden da von Google gesponsert für... Genau.
Achso, ja, ich habe nochmal gesehen vor kurzem, dass da das ausgeschrieben war. Da haben sie schon in den letzten Jahren ziemlich starke Fortschritte mitgemacht. Und
2006 waren sie das erste Mal. Und dann nochmal 2008, finde ich gerade richtig.
Ja.
Naja, ja, wahrscheinlich. Okay, na, das ist auf jeden Fall vielversprechend, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade was mit dem neuen Blender jetzt da in Entwicklung ist, sieht sehr vielversprechend aus. Auch die Community
scheint. Weißt immer, du, weißt du, was noch irgendwelche Zukunftspläne sind, sag ich mal, außer jetzt Interface zu verbessern?
Ja, also es gibt auch völlig neue Features, also zum Beispiel eine Rauchsimulation, die jemand geschrieben hat.
Ja.
Und ja, was hatte ich schon angesprochen, dass es mehr prozessorfähig oder mehr Multithreading fähig ist. Muss ich mal kurz auf meinen Zettel gucken, ob ich mir noch was aufgeschrieben hatte.
Ja.
Ja, diese Custom, also Shortcuts für das Keyboard.
Ja,
also,
das hast du schon gesagt, genau.
Ja, genau. Also, ach so, was immer noch ein Kritikpunkt war, dass man Blender immer nur auf einem Bildschirm betreiben konnte, das hat man jetzt auch endlich mal erkannt, dass es abgeändert wird. Also so ein Was eigentlich auch ein Vorteil vom Blender ist, dass es nicht überlappende Fenster sind. Also man hat ein Fenster, was wiederum in einzelne Teilbereiche unterteilt ist.
Ja.
Aber wenn man mehrere Bildschirme hat, dann möchte man natürlich auch mal ein eigenes Fenster rausziehen und das wird natürlich in der neuen Version dann auch mit unterstützt.
Gelöst dadurch, dass es einfach modular jetzt haben. Also du kannst einfach dir, also es ist noch modularer als es jetzt schon ist, du kannst dann halt einfach das schieben und drehen und wenden, wie du es haben willst. Und falls dir da eine Platz auf dem Desktop halt nicht reicht, dann machst du dir da drüben noch ein Fenster auf und da kannst du dann alles so modular drinne auch wieder anordnen.
Okay, aber auch wieder nicht überlappend.
Genau.
Na cool, schön. Alles klar, haben wir es denn soweit?
Ich denke mal.
Gut, ich bedanke mich sehr bei euch, dass ihr hier im Studio wart.
Danke für die Einladung.
Gerne, dass ihr hier auf Rede und Antwort gestanden habt. Ich bedanke mich natürlich auch bei den Hörern, dass das hier so lange durchgehört worden ist und wir freuen uns über Feedback, entweder noch per E-Mail. Wir haben da auch sogar bald ein Web-Kommentarsystem in der Mache, habe ich jetzt gehört, also das bald wollen wir, sag ich mal, uns auch auf die neuen Web-Techniken erweitern und ansonsten Penta Radio bei Twitter. Ne? Alles klar, bis dann, ciao.
Ciao.